Das Leben ist zu kurz für den falschen Job. Findest du auch? Dann komm zur Her Career Expo, dem führenden Netzwerkevent für die weibliche Karriere. Egal, ob du Absolventin bist oder bereits in einer Fach- oder Führungsposition arbeitest, hier triffst du Unternehmen, die dich und deine Talente suchen. Erlebe Vorträge, Panels und den Austausch mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Die Her Career Expo am 9. und 10. Oktober in München. Tickets schon ab 10 Euro unter her-career.com.
Kiki Rolsch ist zweifache Mama. Der Start ins Familienleben war jedoch alles andere als einfach. Ihre erste Tochter hat die Welt von Anfang an etwas anders wahrgenommen. Intensiver, lauter, vielschichtiger. Schon früh wurde deutlich, dass sie hochsensibel ist und sich ihr kleines Gehirn langsamer vernetzt hat, als es im Durchschnitt der Fall ist. Das führte zu großen Herausforderungen. Jahrelang kaum Tiefschlaf, lange und heftige Nachtschrecken, extreme Reizüberflutung und Eltern, die oft am Limit waren. Doch aus dieser schweren Zeit ist etwas sehr Wertvolles entstanden. Kiki hat gelernt, dass Austausch und Offenheit unglaublich wichtig sind. Erst als sie eine andere Familie traf, die ähnliche Erfahrungen machte, fiel eine riesige Last von ihr ab. Heute geht sie mit ihrer Geschichte bewusst offen um, um anderen Eltern Mut zu machen. Und es bleibt nicht bei der Mutterschaft. Sie hat für sich selbst ebenfalls eine große Entscheidung getroffen. Nach vielen Jahren im Management mit einer steilen Karriere und viel Verantwortung zog sie die Reißleine, als es nicht mehr ging. Sie gab ihren lukrativen Job auf, ohne Plan B, und hat seitdem einen neuen Weg eingeschlagen, der ihr und ihrer Familie mehr Freiheit, Gesundheit und Zufriedenheit schenkt. Ich freue mich riesig, dass sie heute bei uns ist, um offen über die Reise zu sprechen von Hochsensibilität, Regulationsstörungen, Nachtschreck und Erschöpfung, aber auch von Mut, Neuanfang und der Kraft, seine eigene Wahrheit zu leben. Herzlich willkommen bei, ehrlich gesagt, Kiki Rolsch.
Dankeschön.
Jetzt mal ehrlich gesagt, Kiki, wie stehst du zu der fast schon inflationär häufigen Benutzung des Wortes Hochsensibilität?
Ich glaube, jeder muss irgendwie das selber für sich einschätzen. Und wo fängt es an, wo hört es auf? Ich glaube, es sind viele ein Stück weit sensibler, als die Gesellschaft meint zu sein. Oder viele es gar nicht selber reflektieren und es wissen. Ja. Ich habe erst durch meine Tochter gelernt, dass ich auch hochsensibel bin und auch schon als Kind war, aber bei weitem nicht so intensiv. Wir haben es viel verglichen mit, mit den Geschichten meiner Eltern. Und da gibt es Parallelen, aber bei weitem nicht so ausgeprägt. Und ich habe erst durch die Geschichte mit meiner Tochter gelernt, dass ich auch hochsensibel bin in vielen Bereichen, nicht in allem. Und ich habe natürlich über die Jahre gelernt, damit umzugehen. Ich glaube aber, dass viele viel mehr es in sich haben. Aber es am Ende, man muss ja nicht über ein Stigma draufsetzen. Ja. Es ist einfach, hey, wie bin ich? Wie komme ich trotzdem damit gut zurecht? Und wie finde ich meinen Weg? Ob da jetzt ein Titel dahinter ist oder nicht, glaube ich, ist gar nicht immer wichtig. Aber mir hat es zum Beispiel als Mama total geholfen, ein bisschen zu einzukategorisieren, was mit unserer Tochter möglicherweise gerade in der Phase los ist oder für lange Zeit los ist. Da hat mir der Titel geholfen und auch mein Mann. Aber am Ende geht es sowieso nur um dieses Kind und wie es ist und vom Charakter und wie können wir es begleiten, egal was da für ein Stempel drauf ist oder nicht.
Hätte es dir denn geholfen, wenn du das für dich selber schon vor, ich sag mal, 20 Jahren, 30 Jahren gewusst hättest?
Ich glaube, ich hätte damit gar nichts anfangen können und ich hätte mich gar nicht... es hat mir nicht geholfen. Ich glaube, es ist alles irgendwie so richtig, wie es gekommen ist und auch zum Zeitpunkt. Wir sprachen ja auch so ein bisschen gerade über das Thema, was ist auch was Positives am Älterwerden? Und ich freue mich gerade total über den Punkt, wo ich bin, weil ich viel reflektierter mich einschätzen kann, bewerten kann, mit mir auch viel mehr im Reinen bin. Und ich glaube, vor 20 Jahren hätte mir das gar nichts gesagt. Ja. Ich hätte damit nicht umgehen können.
Wir steigen mal ein, vielleicht sogar schon direkt in die Zeit kurz nach der Geburt deiner ersten Tochter. Mhm. Man hat ja von nichts eine Ahnung.
Korrekt. Man kann sich auch nicht vorbereiten.
Richtig. Also selbst wenn man Leute im Umkreis hat, die schon so ein bisschen ein, zwei Schritte voraus sind, es ist ja doch was anderes, wenn man selber alles durchlebt. Mhm. Das heißt, da stelle ich mir auch besonders schwer vor, einzuschätzen oder vielleicht auch mal die Vermutung zu äußern, irgendwas ist ja doch ein bisschen anders als bei anderen. Zum einen, selbst bei engen Freunden ist man nicht so nah dran, dass man so 24/7 Einblick hätte und so wirklich weiß, wie das Baby wirklich immer tickt. Und zum anderen, ich weiß nicht, ob man so Selbstzweifel auch hat. Machen wir irgendwas anders? Machen wir irgendwas falsch? Ja. Wie war das? Also was war so der erste Indiz, wo du gesagt hast, irgendwie ist es hier, läuft es anders, als ich gedacht habe?
Das ging total schnell. Also in der Retrospektive können wir das viel besser greifen. Ja. Aber schon währenddessen, ohne überhaupt zu wissen, was los war, haben wir es gespürt. Wir waren in der ersten Woche, also ich glaube, wir waren so 2-3 Tage im Krankenhaus, dann waren wir zu Hause. Und wir haben schon nach 3-4 Tagen gemerkt, die Maus reagiert so intensiv auf einen Tag. Und wir reden von, sind wir den ganzen Tag zu Hause und kuscheln, zu wir gehen in den Park, der genau gegenüber ist, wo keine Autos sind, wo kein Verkehr ist. Und selbst das hat sie schon so stark verarbeitet. Und wir reden wirklich nicht, ich war nicht im Shoppingcenter mit ihr oder sonst wo ich war. Wir reden nur von Park zu den ganzen Tag zu Hause. Das hat schon so einen Unterschied ergeben, dass abends die Maus diese ganzen Wahrnehmungen, die ganzen Eindrücke rausgeschrien hat. Es ist wie so eine Anspannung, die raus musste. Und wir doch, mein Bruder hatte zu dem Zeitpunkt schon 2 Kinder, meine beste Freundin hatte eine Tochter und es passte nicht so ganz, also man vergleicht sich ja nicht, um sich zu vergleichen, sondern manchmal ist es auch eine Art Hilfe. Ja. Hey, wie habt ihr es erlebt? Ja. Hast du einen Tipp? Und es war anders. Einige haben zwar erzählt, dass über Phasen ihre Kinder abends auch verarbeitet haben und geschrien haben, aber es war immer alles deutlich kürzer, milder und nicht nach so einem, ich sage jetzt mal, milden Tag, also ein Spaziergang im Park, wo du eigentlich meinst, es ist so ein schönes, bisschen frische Luft, es ist doch ruhig, aber es hat schon gereicht. Es war für unsere Maus einfach zu viel schon.
Und hast du dich dann sozusagen deiner Familie und den gerade genannten frischen jungen Eltern anvertraut oder hast du noch andere Register gezogen? Also ich sag mal, Hebamme, schon Experten, Ärzte, Ärztinnen?
So schnell waren wir, haben wir das auch gar nicht in irgendeine Uhr, also wir haben es nicht bewertet, wir haben es nur beobachtet und haben direkt die Hebamme gefragt. Die hat uns über Wochen ja noch begleitet und die konnte natürlich auch nicht hundertprozentig greifen. Du weißt ja nie, wie sich ein Kind entwickelt. Sie hat aber durchaus uns erstmal beruhigt und gesagt, viele Kinder müssen erstmal in der Welt ankommen und gibt dem Ganzen. Und es ist einfach viel. Und eure Maus, sie hat schon in der ersten Woche das Wort verwendet, reagiert scheinbar einfach sensibler. Das wird sich alles zurechtwachsen. Ja. Hat sich auch, hat nur ungefähr 4,5 Jahre gedauert. War nicht so schnell wie gehofft. Oh, jetzt kann ich drüber lachen, aber es war
wenn man drin steckt, ist es hart, ne?
Horror. Horror. Und vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt, es hat sich alles weiterentwickelt. Es war am Anfang das Thema Verarbeitung. Was hat sie erlebt? Wie ist sie damit umgegangen? Und das ging über Monate. Das hat natürlich auch uns als Paar total von dem gedachten, geplanten Weg abgebracht. Es war nicht, sie passt sich unserem Alltag und Leben an, sondern hey, jetzt guckt mal und seht mal zu, wie ihr reagiert als Eltern. Und da haben wir zum Glück am gleichen Strang gezogen. Da habe ich einen total tollen Mann an meiner Seite, der, und ich glaube, das ist nicht immer selbstverständlich, weil ich glaube, dass tatsächlich die Männer nicht die gleiche Bindung von Anfang an haben können wie eine Mama. Mhm. Das ist einfach genetisch und biologisch nicht möglich und oder oft nicht möglich. Und das war überhaupt hier nicht das Thema. Die Liebe ist immer, glaube ich, gleich, aber es ist schon nochmal was anderes, glaube ich. Mamas können sehr schnell bedürfnisorientierter vielleicht reagieren, in manchen Fällen. Und er war sofort mit allem all in und wir haben uns angepasst und aber konnten am Anfang gar nicht greifen, was los ist. Das hat sich so wahnsinnig noch weiterentwickelt. Am Anfang war es das, was ich gerade beschrieben habe und nach ungefähr 1,5 Jahren kam noch eine Regulationsstörung dazu. Zack, hast du auf einmal einen langen Prozess und du musst dich immer wieder auf dieses Kind einstellen und erstmal herausfinden und verstehen, was ist da gerade los und wie können wir helfen und wie können wir vor allen Dingen unser Leben jetzt darauf ein Stück weit auch anpassen und wie können wir helfen?
Also bevor wir auf die Regulationsstörung auch noch eingehen und das auch noch ein bisschen vielleicht erklären für die, die es noch nicht so viel gehört haben. Wenn du sagst, der Plan war, die Kinder kommen in unser Leben und nicht andersrum. Ja. dann, und du sagst, davon habt ihr Abstand nehmen müssen und ihr habt sozusagen euch angepasst. Mhm. Kannst du so ein Beispiel bringen, was das wirklich tatsächlich bedeutete im Alltag?
Mhm. Ganz viel alltägliche kleine Situationen, die vielleicht in einzeln betrachtet nicht wertvoll sind, aber in der Summe schon wertvoll sind. Wir haben ganz klar auch nach Rücksprache mit der Hebamme Rituale eingeführt. Ja. Wir waren ganz viel, ging es immer um Kontinuität und konstant sein. Das heißt, nach Hause gehen, runterfahren, die Sinneswahrnehmungen, die nach dem Tag passiert sind, nicht noch on top irgendwo erhöhen und maximieren, sondern zu sagen, hey, das war jetzt unser Vormittag und irgendwann war man ja auch schon in der Kita-Zeit dann mit einem Jahr. Ging es dann los, wobei Corona hat alles nochmal ein bisschen verschoben, aber dennoch, irgendwann geht ja auch ein Alltag los. Ich habe auch sehr früh wieder angefangen zu arbeiten, dann war meine Mami bei unserer Tochter. Aber zu sagen, okay, was passiert eigentlich dann, wenn unsere gemeinsame Familienzeit anfängt? Ja, gar nichts. Wir waren zu Hause, wir haben nichts mehr gemacht. Wir sind vielleicht mal spazieren gegangen, um irgendwie nochmal rauszukommen, aber mein Mann und ich, wir haben ganz wenig Freunde nur noch getroffen. Wir haben uns abends angepasst, dass wir früh zu Hause sind, sie rausbegleiten aus dem, weil es war ja auch jeder Abend fast eine Art Verarbeitung. Mhm. Sie brauchte uns und Und ich habe auch sehr früh gemerkt, ich brauche auch irgendwann meinen Partner an meiner Seite, weil unsere Tochter hat sich super doll auf mich konzentriert und nicht auf uns. Und ich fühlte mich sonst, oder ich fühlte mich ganz oft damit auch alleine. Ja. Und wenn er dann noch weiter zum Sport gegangen wäre, was ein wesentlicher Bestandteil zum Beispiel seines Lebens war, dann wäre es für mich, glaube ich, mental noch schwieriger gewesen. Wir haben kaum noch was gemacht. Also wir haben als Individuen alles runtergefahren, was uns vorher auch ein Stück weit ja ausgemacht hat und auch unser Leben total schön geprägt hat. Und es gab ab einem gewissen Zeitpunkt halt den Job, um irgendwie natürlich weitermachen zu müssen. Du musst ja auch finanziell weitermachen. Und dann das Kind. Und es gab keinen Raum mehr für ihn, mich und uns.
Das klingt schon nach starken Einschränkungen auch so, ne? Ja. Für einen selber und auch für sich als Paar.
Ja.
Hat das dazu geführt, also das klingt jetzt, wie schon gesagt, in der Retrospektive kann man das alles so anders wahrnehmen und erklären und weiß jetzt auch, okay, wir sind jetzt aus dem Gröbsten raus. Mhm. Wenn man drinsteckt, ist es ja, und du hast schon das Wort gesagt, Horror.
Ja.
Und man weiß nicht, wie lange es dauert, man weiß nicht, wo es hinführt, man weiß nicht, man wird vielleicht auch unzufrieden mit sich selber, weil wenn du schon sagst, normalerweise war Sport ein großer Bestandteil für ihn, für dich, für euch als Paar, auch so dieses soziale Leben, sich noch mit Freunden zu treffen, und man hat ja vorher gerne mal die Vorstellung, ja, das Baby kommt halt einfach mit in der Trage, ist einfach mit dabei. Und das so alles so als Einschränkung zu ändern oder mit Einschränkungen dann zu ändern, dem Baby zum Wohle des Babys, was hat das so für Herausforderungen für dich persönlich, in deinem persönlichen Gefühl mitgebracht und auch für euch als Paar? Also wie seid ihr da durchgegangen, dass man das jetzt zusammen durchsteht und nicht man daran zerbricht?
Ich glaube, dass wir beide einfach richtig gutes Team sind. Ja. Wir matchen einfach. Und wir haben beide mit Sicherheit ein bisschen anders ausgeprägt. Ich glaube, ich bin noch ein Stück weit mehr bedürfnisorientierter All-in für die Tochter oder für die Kinder. Er schafft es auch mal ein bisschen zu sagen, so jetzt können wir denen das auch mal zutrauen und jetzt denken wir mal kurz an uns. Aber in den Monaten war er hundertprozentig mit dabei. Und das hat alles, glaube ich, verändert, sonst wären wir da nicht durchgekommen. Und es wäre auch irgendwie nachvollziehbar gewesen, wenn wir uns da verloren hätten, ganz klar. Aber es war wie so eine Art Aufgabe, wir haben uns dafür entschieden, ein Kind zu bekommen. Und dieses Kind hat uns gezeigt, eure Pläne sind zwar schön und gut gewesen, aber ich habe meine eigenen. Und die hat sie sich im Zweifelsfall gar nicht ausgesucht, das wurde ihr einfach mitgegeben. Und übrigens, ich springe ganz kurz 5 Jahre vor, das sind so wunderschöne Eigenschaften auch, die durch eine Hochsensibilität kommt. Dieses Kind ist einfach unfassbar toll und das können wir am Ende nochmal sagen. Aber das weißt du in dem Moment irgendwie ein Stück weit nicht. Aber wir hatten beide die Verantwortung, und zu sagen, hey, das ist jetzt hier das Allerwichtigste. Wir müssen nur rein faktisch dennoch schaffen, okay, wo kommen wir nicht drum herum? Aber wo können wir wirklich sagen, 90% ändern wir jetzt unser Leben für dieses Kind? Und es wird sich auszahlen, denn es wird nicht für immer so bleiben. Wir haben uns auch relativ schnell, du hast vorhin angesprochen, das Gespräch gesucht. Wir haben Hilfe gesucht und Martins Mama, also von meinem Mann, die Mama, die hat wahnsinnig viel Wissen dazu, aber nicht, also generell um das Thema Kinder kriegen und Kinder begleiten. Explizit bei den Themen, die wir hatten, fühlten wir uns irgendwann, hatten wir auch das Gefühl, da kommen wir nicht weiter. Also haben wir weitergesucht. Wer kann uns helfen? Und es gibt zum Beispiel Vereine, Familienbildung. Wir waren jetzt von Anfang an einem Verein in Hamburg und haben einfach erstmal eine Familienberatung gesucht. Wie können wir uns richtig einstellen? Und ein Stück weit, glaube ich, hat es uns geholfen, es fast schon in dieser Emotionalität rational zu betrachten, anzunehmen, anzuerkennen und eine Lösung zu suchen. Mhm. Wir haben eine Situation, wir müssen da jetzt durch, jetzt suchen wir die Ursache oder wir suchen, was ist es, um das Problem lösen zu können oder richtig agieren zu können. Man kann es kein Problem lösen, weil unsere Tochter ist kein Problem, aber wir haben eine Herausforderung mit ihr. Wie können wir sie denn erstmal betiteln? Das hat mir geholfen.
Ja.
Wie können wir etwas betiteln, um dann zu sagen, hey, wie können wir darauf bestmöglich reagieren. Und da haben wir, glaube ich, beide das einfach gut greifen können. Das ist jetzt unsere Hauptaufgabe. Dafür sind wir Eltern geworden.
Ja. Ja. Habt ihr unterwegs irgendjemanden, ich sage es mal, verloren? Also wurdet ihr von allen ernst genommen? Oder gab es welche, die gesagt haben, jetzt sind alle hochsensibel?
Mit Sicherheit kam auch mal so ein Gedanke. Ich würde mich jetzt gerade bewusst. Ich glaube, wir haben jetzt nicht konfrontiert mal mit so belanglosen Sätzen. Aber wir haben schon auf der Reise auch Freundschaften teilweise verloren.
Ja.
Aber das waren dann auch nicht die richtigen, aber auch nicht viele. Also vielleicht banal. Und einige, es war wie Frozen und die sind jetzt wieder da.
Ja, schön.
Und die haben es total akzeptiert und die haben einfach gesagt, okay, also wir haben ganz viele Freunde, die leben genau andersrum. Da hat das Kind in deren Leben gepasst. großartig. Die gehen auch bis heute noch bis 23 Uhr mit den Mäusen, sind sie unterwegs und leben ihr Leben. Und es ist so schön, dass es für die klappt. Aber natürlich passt das dann auf einmal ganz schwer zu unterschiedlichen Ritualen. Aber die richtigen Freundschaften sind alle noch da. Ja. Die blühen langsam wieder auf. Und das ist auch schön.
Du hast gerade gesagt, es hat geholfen, dass du dann irgendwann so ein Wort hattest.
Ja.
Gibt es denn wirklich eine Diagnose, die man machen kann? Oder wie bleibt es immer so ein schwammiges Gefühl, ein schwammiger Begriff? Gibt es da einen Test, in Anführungsstrichen?
Also wir sind den Weg gegangen über diese Familienberatung und hatten das Erstgespräch. Und dann ging es relativ schnell um das Thema Hochsensibilität, weil die Kinder anders wahrnehmen und dadurch auch verarbeiten. Und dann hatten wir einen Termin mit einer Kinderpsychologin. Lustigerweise war das meine alte Kinderärztin, die sich dann weiterentwickelt hat zur Kinderpsychologin. Und vielleicht war dadurch schon direkt es nahbar für mich und greifbar. Und wir beide sind, also mein Mann und ich, haben auch so gar kein Problem mit Wörtern wie Therapie und Kinderpsychologen und beraten. Und wir sagen einfach, ganz ehrlich, wir sind auf die Welt gekommen ohne dieses Wissen und dieses Kind ist auf die Welt gekommen, ohne dass wir das Wissen haben können. Und waren einfach happy über Menschen, die gesagt haben, wir geben jetzt mal Schritte vor. Wir nehmen uns euch an und wir lernen euch mal kennen. Und das war dann auch spielerisches Kennenlernen. Die Kinderpsychologin, wir haben zwei Termine gehabt. Und es war einfach sie hat bestimmte Situationen dann auch provoziert, hat sie im Nachhinein erklärt. Beispielsweise das abrupte Ende einer Spielsituation.
Ja.
Das habe ich in dem Moment gar nicht greifen können, was sie da macht. Ich wusste nur, okay, gleich kommt ein Konflikt. Genauso passierte es nämlich auch. Und sie hat für sich, ohne das Kind vorzuführen, Test quasi getestet
sozusagen.
Und konnte uns damit, und es war auch übrigens schön, beide, sowohl die Kinderpsychologin als auch die Ergotherapeutin, haben nie irgendeinen Stempel draufgesetzt. Es war eher immer eine Beschreibung, ihre Tochter ist großartig. Wir beobachten aber, ganz viele Parallelen zu hochsensiblen Kindern, ganz viele Parallelen zu, es könnte eine Regulationsstörung, ist immer gleich so negativ, aber es war gar nicht negativ formuliert von denen. Und wir haben hier aber, wir sind ein Team und wir schaffen das jetzt zusammen. Und es war toll. Es war gefühlt ein Wendepunkt und das passiert ja dann auch nicht über Nacht. Es ist ja nicht so, dass du da einmal hingehst und dann hast du die Antwort. Es ist ein total langer Prozess. Aber wir hatten auf einmal das Gefühl, wir haben selber so einen Leuchtturm. Die Mama von Martin hat immer gesagt, seid der Leuchtturm von eurem Kind. Keine Fragen stellen, sondern den Weg vorgeben. Gar nicht, gebt ihr diese Sicherheit, das ist jetzt der Weg. Und das geben wir vor. Und wir haben auf einmal die Situation gehabt, selber so eine Art Leuchtturm zu haben, durch die Ergotherapeutin und auch durch die Beratung. Und die haben irgendwie gesagt, hey, wir haben eine Idee, wir haben einen Ansatz und das ist jetzt euer Weg als Eltern und wir sind bei euch. Und natürlich ist das jetzt nicht so eng, auch nicht Tag für Tag, aber immer wieder in Phasen, dass wir uns schon gut betreut gefühlt haben, richtig mit der Tochter umzugehen.
Und wie häufig wart ihr da? Wöchentlich?
Ich nie. Also die Familienberatung, ich glaube, wir hatten so 5 Sitzungen.
Mhm.
Auch toll. Die bietet es einmal, also wir haben dafür gezahlt, aber genauso können da viel mehr Familien hingehen, die möglicherweise nicht die finanziellen Mittel haben, weil es ein Verein ist und die durch Spendengeldern auch kostenlose Beratungen anbieten. Wir waren ungefähr 5-mal in der Beratung. Und dann haben wir das Glück gehabt, dass unsere Beraterin ausgerechnet, es sollte so sein, es war auch durch einen verschobenen Termin, sonst wären wir an jemand anderen gekommen, automatisch auch die Ergotherapeutin unserer Tochter dann wurde.
Ja.
Und wir hatten von Anfang an einfach ein wahnsinniges Glück. Wir haben dann einen Ergotherapieplatz bekommen, was absolute Mangelware ist. Was ist total schade und erschreckend, weil ich glaube, es gibt ganz viele Kinder, die müssen in der Welt ankommen. Und Ergotherapie ist... Ich kann dir gar nicht richtig erklären, was die da machen. Das ist auch, ich bin ja auch nicht dabei, ich warte draußen oder also vor allen Dingen nach den ersten 3 Malen wartest du draußen. Aber die schaffen halt, das Kind gut zu begleiten. Das ist einer der Zahnräder, der, glaube ich, mitgreift. Und wir hatten auf jeden Fall die Situation, dass wir mit dieser Ergotherapeutin, du bekommst erstmal unfassbar unmögliche Uhrzeiten eigentlich und bist nur froh, diesen Platz zu haben. Also Donnerstag 11.45 Uhr. Schaff das mal mit 2 berufstätigen Eltern.
Mhm.
Aber auch das, wir haben es irgendwie versucht. Ich habe es irgendwie versucht. Meine Mami ist eine riesige Unterstützung. Wir haben diesen Termin bekommen und da an dem haben wir festgehalten. Das war ein Startpunkt. Und danach waren wir, ich sag mal am Anfang, alle 4 Wochen bei der Ergotherapie, weil wir noch keinen fixen Platz hatten, sondern immer nur so Lücken bekommen haben. Dann waren wir aber auf einmal alle 3 Wochen, 2 Wochen und daraus wurde ein Therapieplatz. Und der ging jetzt so gut 2,5 Jahre. Und seit einem Jahr ist es nur noch, ich sage jetzt mal, alle geschüttelt 2 Monate mal oder alle drei Monate mal. Ganz langes Ausgleiten, weil auch der Bezug total eng da ist. Also unsere Tochter liebt Frau Augustin, die ist einfach so gerne bei ihr. Die ist so eine tolle Person, die einfach unsere Tochter so eng und lange begleitet hat. Und deswegen lässt man es so langsam ausgleiten. Plus jetzt der Schulbeginn, da wollten wir doch nochmal den großen Cut gerne in der Begleitung irgendwie dabei haben. Aber es ist jetzt schon super selten geworden. Mhm. Aber in der Hochphase waren wir da mehrmals im Monat.
Und wie alt war sie, als sie damit anfing? Also ich frage deswegen, weil die Kinder ja schon irgendwie mitbekommen, die gehen irgendwo hin, wo andere nicht hingehen, oder? Mhm. Oder habt ihr das einfach so spielerisch?
Nee, wir haben es auch Ergotherapie genannt.
Ja.
Weil wir auch, also wir haben es gar nicht aktiv jetzt versucht zu erklären, und von Anfang an packst du ja dann schon fast eine Wertung rein.
Ja, eben, genau.
Andere, sondern wir haben es einfach nur rein, du gehst da hin. Und Frau Augustin unterstützt uns dabei, dass wir alle einen tollen Weg finden. Und die bringt uns ganz viel dabei, so würde ich es eher sagen. Okay. Und auch uns Eltern. Also wir haben auch, unsere Tochter weiß auch, dass wir hatten alle paar Monate ein Elterngespräch. Das haben wir auch gesagt, dass wir uns immer wieder freuen, da Tipps zu bekommen, wie man einfach richtig gut zusammen im Team wird. Wir haben es eher so betitelt, aber wir haben auch immer Ergotherapie dazu gesagt.
Und weiß sie heutzutage von dem Begriff Hochsensibilität?
Ich glaube nicht. Aber gar nicht, weil wir es vermieden haben, sondern weil wir es gar nicht so in unseren Alltag so mit jemand betiteln.
Ja,
und
verstehe.
Aber sie weiß ganz genau, und das ist auch toll, sie kennt sich. Sie hat sich kennengelernt. Sie merkt, wenn ihr was zu viel ist. Sie sagt, ich will mich zurückziehen. Wir haben mal auch so eine Ergotherapie-Schaukel, das ist wie so eine Art Schale, in die sie sich so reinkuscheln kann, der hängt oben an einem Haken. Sie weiß, wenn sie sich zurückziehen muss, wenn ihr das mal zu viel wird. Und sie sieht auch, wenn es mir genauso geht, also zwei Kinder mit 4 und 6, da ist auch ordentlich was los bei uns. Und es gibt Momente, wo ich sage, Mädels, es ist mir zu viel. Ich kann nicht, mir ist es zu viel. Mir sind zu viele Geräusche, ich kann gerade nicht. Pause. Und sie sieht ja auch, Mami, es ist auch manchmal zu laut und zu viel und möchte sich zurückziehen. Und ich glaube, das ist eher dieses, sie weiß, sie kann sich so gut einschätzen.
Ja,
und das ist total toll. Ich glaube auch, dass durch Ergotherapie die Kinder ihren Körper, ihr Wesen richtig gut kennenlernen. Mhm. Und vielleicht sogar dabei lernen, ein Gespür für sich zu bekommen. Also ich glaube nicht, dass sie sich betitelt mit Ich bin hochsensibel.
Ja, okay.
Nein, weil wir es auch nicht tun. Aber wir wissen, dass sie es ist und haben irgendwie unseren Alltag danach ein bisschen ausgerichtet. Aber es ist ja auch mit der Zeit ganz viel passiert, was sich selber die Zeit hat für uns gespielt. Aber du hast eben gefragt, wann es angefangen hat mit der Ergotherapie, ne?
Ja, wie alt sie da war.
Kam ich gar nicht auf den Punkt. Wir haben den Platz, ich würde sagen, da war sie 2,5. Denn der ausschlaggebende Punkt, wo aus dem Thema unser Kind ist hochsensibel und damit beschäftigen wir uns, zu jetzt brauchen wir wirklich aktiv Hilfe, war, als die Regulationsstörung dazu kam.
Ja, weil erklär das nochmal ein bisschen. Vor allem auch den Unterschied zwischen Hochsensibilität und Regulationsstörung. Ich glaube, das ist nicht, glaube ich, nicht allen bewusst und klar.
Ja, mir war es das auch nicht. Und ich hoffe, dass ich jetzt mit Sicherheit fachlich auch nicht alles korrekt bezeichne, sondern jetzt auch vieles mische aus Gesprächen mit Ergotherapeuten und Co. Hochsensibilität ist vor allen Dingen eine Eigenschaft, dass du wahnsinnig viel wahrnimmst. Alles gleichzeitig. Du nimmst ganz viele Sinneswahrnehmungen wahr. Auditiv, aber auch, also sie riecht extrem, sie hört ganz viel, sie sieht viel. Sie kann sich in Momenten auch ganz doll fokussieren. Sie schafft es, was gut ist jetzt auch für den Schulstart. Aber auf der anderen Seite, und das geht mir genauso, ist die auch manchmal ganz, die kann auf drei Partys gleichzeitig zuhören, mitspielen und ist unruhig auch dadurch manchmal.
Sie also nimmt dann fehlt wahr, so eine Art Filter wahrscheinlich, ne?
Genau, es fehlte ganz lange der Filter. Und es fehlt, und das war einer der schönsten Metaphern, die mir geholfen haben bei dem Thema Hochsensibilität und das Kind muss erstmal im Leben ankommen. Ich glaube, die eine Ergotherapeutin hat gesagt, stell dir die Nerven bei dem Kind oder bei uns allen Menschen wie so elektrische Leitungen vor. So ein Draht, der hat immer einen Mantel. Du kennst es selber, so einen gelben, grünen, unterschiedliche Drähte haben eine unterschiedliche Bedeutung. Und jeder Mensch hat das. Aber bei den Kindern, die hochsensibel sind, oder in diesem Fall bei unserer Tochter, war dieser Mantel ganz, ganz dünn. Und sie brauchte ganz viele Jahre, damit der richtig ein Schutzmantel wird. Und das hat mir in der Metapher total geholfen, dass einfach ihr Schutzmantel so dünn ist, dass ganz viel Sinneswahrnehmungen durchdringt zu allen Nerven. Und was passiert? Sie erlebt im Zweifelsfall vielleicht die gleichen Situationen und Geräusche wie andere Kinder, aber sie nimmt alles mal Faktor X wahr und verarbeitet das auch noch auf eine ganz andere Art und Weise, denn sie ja viel mehr zu verarbeiten hat, weil viel mehr angekommen ist. Und das ist Hochsensibilität. erstmal in diesem, was passiert da im Kopf? So schön ist, da passiert auch noch ganz viel anderes, weil diese Kinder sind wahnsinnig kreativ, mhm, empathisch, und das Sensible ist ja auch was ganz, eine tolle Eigenschaft irgendwann. Aber zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich darum geht, was ist hier gerade los, ist es vor allen Dingen diese extreme Wahrnehmung. Sie hat so viel aufgenommen, wo andere Kinder ganz stringent einfach abblocken.
Ja.
Und Regulationsstörung kam dann erst, ich schätze jetzt mal geschüttelt, irgendwo mit 2 Jahren dazu. Das auch bei ganz vielen Kindern dazu kommt. Nur die Frage ist, wie ausgeprägt ist es? Es sind diese typischen Situationen, die, glaube ich, haben alle Eltern. Ein Löffel liegt auf dem Frühstückstisch und ist der falsche Löffel. Zack. Ja. Was kann passieren? Wenn irgendwo die Übertragung schon da ist zwischen rationalem Gehirnteil und emotionalem Gehirnteil, dann würde man meinen, dass das rationale Gehirnteil einfach sagt, hey, falscher Löffel. Entweder ich sage es oder ich hole mir einfach einen anderen.
Ja.
Bei ganz vielen Kindern, und das ist dann nicht nur bei unserer Tochter, sondern bei ganz vielen Kindern passiert aber eine Emotion, weil der emotionale Teil viel kräftiger noch ist in der Zeit. Und es explodiert da etwas.
Ja.
Und es ist erstmal ein Geschrei. Und wir sehen es ja auch, oder haben es bei unserer jüngeren Tochter gesehen, das passiert da auch, aber es ist alles sehr greifbar und es ist auch schnell wieder vorbei. Und das ist alles in Ordnung. Die Emotion ist da, aber die Emotion verfliegt auch. Bei unserer großen Tochter im Rahmen der Regulationsstörung war das einfach, zack, ein ganz anderes Ausmaß. Es war eine ganz andere Intensität. Die ist dann in eine Art, wie so ein Tunnel gekommen und kam da auch kaum raus. Mhm. Und da ist das kleinste bisschen ist zum Anfall geworden. Und der hat angedauert, ewig angedauert. Und sie hat es nicht geschafft, sich zu regulieren, ihre Emotionen, die Emotionen zu regulieren. Und dadurch war alles so viel intensiver.
Ja.
Und ja, es war einfach sehr viel emotionaler.
Die Auswirkung war immer, dass sie dann quasi in so eine Art Wutausbruch landete. Das waren sozusagen ihre Anzeichen, ihre Symptome.
Und der Wutausbruch, das war auch, da passierte super viel. Sie war wie im Tunnel.
Mhm.
Die war gar nicht zugänglich, zum Beispiel für meinen Mann. Es war von Anfang an immer nur Mami, auch wenn überhaupt. Also das muss ich sagen, die gesamte Belastung mit der großen Tochter, was diese in dem Moment anfällenden Situationen anging, war immer nur bei mir. Und es ist dann ein Kampf. Es ist auf der einen Seite körperlich, und das war auch dann bei den Nachtschrecken.
Mhm.
Auf der einen Seite braucht sie mich, sie greift nach mir oder hat nach mir gegriffen, mich festgehalten mit Kraft. Und Kinder können eine unglaubliche Kraft haben. Und zack, eine Sekunde später wird getreten, werde ich weggestoßen oder wurde ich weggestoßen. Und es war also physisch schon ganz schön intensiv. Und mental dahingehend belastend, eine Schreifrequenz. Also es war eine Mischung aus Mickey Mouse und einem, ich würde jetzt mal sagen, Rockstar, der 30 Jahre durchgeraucht hat und Whisky getrunken hat. Boah, Thema, ich bin auch hochsensibel oder sensibel. Das war viel. Und sie war dann auch so nicht zugänglich. Und das ist genauso bei einem Nachtcheck, was du dann probieren musst. Das war Millimeter dich vorzutasten, Millimeter sie da raus zu begleiten, ob einfach nur da sein, ob Hand auflegen, da fängst du wirklich an den Füßen an, versuchst Millimeter sie in eine Verbindung wieder zu ihr aufzubauen, um sie aus diesem Tunnel rauszuholen, weil sie ist nicht 100% dann da. Sie ist nicht, unsere kleinere Tochter ist auch emotional und die hat dann auch einen Wutanfall, weil sie wollte den anderen Löffel. Es geht übrigens immer noch die Morgen, ne?
Ja.
Wo die Schwestern untereinander sich diesen einen einzigen Löffel rauspicken und streiten. Aber das ist eine Emotion, da holst du sie auch wieder raus und die ist immer ein Stück weit auch noch total präsent. Du kannst mit ihr reden, du kannst einmal sagen, hey, jetzt schrei dich einmal aus und weißt du was, wir finden jetzt eine Lösung. Und bei der Großen in der Regulationsstörung gab es diese Momente erst gar nicht. Du musstest sie erstmal aus diesem Tunnel rausholen, bevor du wieder an sie rantreten konntest, dass du das Gefühl hast, sie kann klar zuhören, sie ist offen für eine Lösung. Und das waren viele Anfälle. Und das Problem ist, und das fand ich total spannend auf der Reise und auch hätte ich nicht gewusst, wie das Thema Beratung, wie wichtig ist eine Beratung. Unsere Ergotherapeutin, Frau Augustin, hat immer gesagt, wenn wir die Nacht, zum Beispiel mit den Nachtschrecken, dazu kommen wir ja sicherlich auch gleich, wenn wir die Nacht betrachten, dann fangen wir am Tag morgens an.
Mhm.
Alles, was an diesem Tag passiert, wird nachts verarbeitet.
Ja.
Und das war dann ein Teufelskreis für uns, weil du hast schon natürlich als Eltern, bist ja rational auch ein Stück weit und weiß, okay, je mehr Anfälle an einem Tag kommen, je mehr Regulationsmomente, also oder Herausforderungen du am Tag sammelst, desto mehr wieder wird nachts das verarbeitet, desto schlechter schläft sie, desto weniger Erholung bekommt sie. Im Zweifelsfall resultiert auch noch durch ganz viele Konflikte am Tag, nachts ein ganz schlimmer Nachtschreck, was on top wie ein Marathon für ein Kind ist. Heißt, auch nachts bekommt sie nicht die Energie. Ja. Was passiert also am nächsten Morgen? Ja, sie startet in den Tag, erschöpft. Was passiert? Eine Emotion bricht ganz anders raus. Sie schafft es noch weniger, sich zu regulieren. Und wir waren in wie so einer Art, es war wie so eine Art schlimmes, wie so ein Schneeballsystem. Ja. Es wurde immer größer, dieser Schneeball. Boah, und es war intensiv. Schlimm war es.
Also jetzt mal abgesehen von deinem Kind, wie hast du denn da oder wie habt ihr denn da euch um euch selbst gekümmert? Also weil du kannst das Kind ja nur gut begleiten, wenn dein eigener Akku auch gefüllt ist. Aber so wie sich das anhört, hattest du ja gar keine Chance, deinen eigenen Akku auch immer aufzufüllen, weil wenn dann der Nachtschreck dazu kommt und du selber hochsensibel bist oder sensibel bist, also weißt du, wer kümmert sich um dich in dem Moment, wo du dein Kind begleiten willst? Wer hält deine Hand? Wer hält dir den Rücken frei? Das ist, ich stelle mir das so krass vor, ehrlich gesagt, da sozusagen die Nerven zu bewahren, Anführungsstrichen, und nicht auch wütend zu werden.
Natürlich irrational. Man wird auch wütend. Man wird auch wütend, ja. Also wir hatten auch Nächte dabei, wonach die gingen, die Nachtstrecke ging nicht klassisch 20 Minuten, dann war sie wieder draußen, dann wir haben 1,5 bis 2 Stunden gehabt nachts. Dann hast du diese Mischung aus, nicht schon wieder, ich kann nicht schon wieder. Du weißt schon am Anfang, jetzt beginnt wieder 1,5 Stunden eine Herausforderung. Dann denkst du an Nachbarn, die schlafen, du wächst das ganze Haus auf, wir wohnen in einem Altbauhaus. Unsere Nachbarn im Haus sind super, die wussten alle Bescheid, aber wir haben hinten eine Art Hof. Auf einmal, die Polizei wurde mehrfach gerufen, weil sie Angst hatten. Und das ist gut übrigens, dass die gerufen wurde, weil wenn man sich Sorgen um ein Kind macht, ist es richtig. Ja, ja. Punkt aus. Ja, die wussten nur nicht. Recht. Zack, was passiert auf einmal? Du kämpfst sowieso seit Jahren darum, alles für dein Kind zu tun. Und dann
kam die Polizei, ich muss einmal kurz in diese Situation ein.
Sie kam nicht, weil sie hat quasi nicht lokalisieren können, welche Wohnung und welches Haus es ist, weil es wurde aus dem Nachbarhaus hinten im Hof. Es ist bei uns aber jetzt nicht so ein klassisches Viereck, das du jetzt relativ schnell sagen kannst, sondern die sind ein bisschen verwinkelt, du hast dann noch so Ecken. Die wussten einfach nicht, zu welchem Haus wir gehören. Aber wir haben es dann ein paar Wochen später über eine Nachbarin, die wir dann mal getroffen haben, die dann unsere Tochter in einem Konflikt gehört hat. So kam etwas zustande und ein Gespräch. Die eine war auch ganz toll, selber Mama von älteren Kindern und die auch meinte, ich kann das so nachvollziehen. Wir hatten auch ganz schlimme Nachtschrecke, aber anders. Aber ich bin jetzt einfach beruhigt, dass wir uns mal kennenlernen und dass ich weiß, eurer Tochter geht's gut, aber ich musste irgendwas machen. Ich habe mir Sorgen gemacht und das war auch richtig. Aber das kommt einfach dann noch dazu. Ja. Du denkst so, da ist ja gar kein Licht am Ende des Tunnels. Und wir haben so viel gemacht. Wir haben unser ganz, ich würde sagen, zu einem gewissen Zeitpunkt eigentlich 90% unseres Lebens haben wir geändert und haben auf unsere Tochter das angepasst. Und zwar gerne. Das ist auch niemals ein Vorwurf. Ich bin übrigens auch im Nachhinein super dankbar für ganz viele Bestandteile dieser Reise. Aber es war schon so, dass wir diesen Moment hatten von, wir machen doch schon alles. Was können wir denn noch machen? Und dann wirst du auch aus Erschöpfung müde. Du wirst auch dünnhäutiger. Und es gab auch Momente, nachts nach wieder ein Nachtschreck ist zugange und eine Stunde lang, das ist ja auch immer, war alles auf mich projiziert. Unsere Tochter brauchte immer nur mich. Also theoretisch hätte mein Mann weiter schlafen können, hat er nie gemacht. Er war immer da und hat mich quasi gestützt. Wäre auch viel zu laut gewesen. Aber es war ja nur Mama. Aber irgendwann habe ich auch nicht mehr optimal reagiert. Gott, kannst du auch nicht nach 3 Jahren. Und dann kommen vermeintlich nett gemeinte oder sinnvolle Kommentare von links aus der Betthälfte und denkst nur, lass mich in Ruhe, ich probiere alles und dann hast du da einen Zorn und dann fängt es auch an, dass du dich streitest. Und boah, es war in dem Moment eigentlich niemand da, weil auch niemand mir hätte helfen können. Also mein Mann wäre der Erste gewesen, der auch meinte, geh jetzt raus, Kiki, geh raus, triff eine Freundin und wenn du nur 2 Stunden raus bist, trink einen Wein oder trink keinen Wein, geh essen, mach Sport, bitte mach was für dich. Aber ich war so müde und so erschöpft und ich hatte auch immer das Gefühl, mein Kind braucht mich, was nicht richtig ist. Mamis müssen an sich denken. Aber was ich gut kann, und das konnte ich schon immer, ich kann irgendwie in so einen Automatikgang schalten. Ich kann so viel Emotionen runterschlucken, weil mein Ratio sagt, das ist jetzt deine Aufgabe, das ist jetzt dein Projekt, du musst da jetzt durch. Es ist ein Überlebenskampf. Du stehst morgens auf und du machst das. Du ziehst das jetzt durch. Und ich glaube, somit sind wir durch die Zeit gekommen. Aber ich habe ehrlicherweise überhaupt keine Ahnung, wie wir es geschafft haben.
Ja, krass.
Durchhalten. Und ich glaube, dass auch es gibt ja auch ganz viele Momente dazwischen, muss man auch dazu sagen. Das ist jetzt sehr konzentriert auf die herausfordernden Momente. Aber es waren ja auch wundervolle Momente dazwischen. Und gefühlt ist das ja auch das Toxische, weil du einfach siehst, so könnte eigentlich unser Leben sein, wie es auch bei vielen anderen Familien vielleicht sein darf, wenn wir ein vielleicht, oder sagen wir, wenn wir durchschnittlichere Themen hätten. Aber von Anfang an war ja auch ganz viel Liebe da, ganz viel liebevolle Momente und zauberhafte Momente und auch so süße Momente. Also unsere Tochter hat von Anfang an Menschen für sich so in ihr Herz gelassen und die ist so, die kommt irgendwo rein und du siehst sie und ich würde es behaupten, ich bin natürlich voreingenommen, aber die schenkt so viel Liebe und das kommt natürlich noch dazu und das gleicht auch einiges aus. Aber ich hätte gut und gerne auf viele Tiefpunkte verzichten können. Aber es gab ja gar keinen Weg vor dazu. Also es gab ja keinen Ausweg. Also klar, du hättest sagen können, ich packe meine Tasche und Martin, du schaffst das jetzt alleine. Ja. Du machst das sowieso alles viel besser, weil du viel ruhiger bist, emotionslöser bist und nicht so wie ich. Und ich hau ab, aber das ist keine Option. Punkt aus.
Ich finde trotzdem bemerkenswert, dass ihr in der Zeit ein zweites Kind bekommen habt.
Ich auch. Und es war geplant. Es war keine Überraschung. Wir haben darüber irgendwann mal darüber nachgedacht und gesprochen. Und es gab mit unserer großen Maus, es gab Corona 2020 kam Corona. Es war genau zu Beginn, als sie eingewöhnt werden sollte. Und sie war genau anderthalb Wochen in der Kita und dann wurde die Kita geschlossen.
Perfekt.
Am Ende des Tages war es gut so, weil sie dadurch mehr Zeit hatte, nicht mit einem Jahr in die Kita zu kommen. Aber hey, noch eine Herausforderung, weil wir beide natürlich weiter Jobs hatten und ein Kind zu Hause. Und wir waren damals auch noch hatten mehr zu tun denn je, weil wir mit der Massenproduktion ein Teil davon waren, mit der Firma, wo wir angestellt waren. Zack, hatten wir viel zu tun und ein Kind zu Hause. Herrlich. Aber auf einmal hatte sich das, vielleicht auch, weil wir intensiv viel Zeit zusammen verbracht haben, es gab 2 Monate, in der Zeit hat unsere Tochter geschlafen. Und wir so, okay,
hat euch
wir können mal einen Film abends gucken und wir bleiben länger als 9 wach, weil wir denken, wir wussten auf einmal, wir können schlafen. Ja. Es hat auf einmal ganz viel Energie bei uns freigesetzt und ein Stück weit auch die Hoffnung, vielleicht haben wir das Gröbste geschafft.
Ja.
Und wir wussten immer, wir wollen ein zweites Kind. Egal wie hart es war und ist zu dem Zeitpunkt, wir kommen beide aus großen Familien und das Wertvollste für uns waren immer Geschwister. Und es war, stand außer Frage. Man könnte jetzt im Nachhinein sagen, hey, man hätte sich ein bisschen mehr Zeit lassen können. Mhm. Aber es gibt sowieso nie den perfekten Zeitpunkt. Und wir haben tatsächlich den Wunsch geäußert und auch es hat dann auch sehr schnell geklappt, unsere zweite Tochter zu bekommen, als wir eine sehr gute Phase hatten mit der Großen und dachten, jetzt haben wir es geschafft.
Reingelegt.
Das Blatt drehte sich nochmal. Und das finde ich auch interessant zu sehen. Ich glaube total daran, dass unsere zweite Tochter, als sie noch in meinem Bauch war, so viel mitbekommen hat. Die ganzen Schreienfälle, weil es ging wieder los.
Ja.
Surprise. Es ging wieder los. Es sind alles Wellen. Bei uns waren die Wellen extrem nach unten sehr ausgeprägt. Jetzt sind sie total in die andere Richtung. Wir haben nur kleine Wellen, die immer nach unten gehen. Aber die Kleine hat es im Bauch schon mitbekommen, die Schreienfälle, diese Anspannung. Irgendwie glaube ich daran, dass sie deswegen auch ein Stück weit so auf die Welt gekommen ist, wie sie auf die Welt gekommen ist und sich erstmal total zurückgenommen hat. Sie war ein ganz anderes Baby. Mhm. Und sie hat es irgendwo zugelassen, dass wir die Große da weiter durch begleiten konnten. Aber es hört sich schöner an, als es ist, muss ich sagen. Weil es war trotzdem herausfordernd.
Also diese Dynamiken finde ich immer wieder interessant, weil jeder hat ja dann irgendwie, findet ja so seine Rolle in diesem ganzen Familienkonstrukt.
Ja.
Und gerade wenn du vorhin beschrieben hast, dieser typische Löffel, das kennt, also so eine Situation kennt ja per se wahrscheinlich erstmal jede Familie. Ja. Nur die Auswirkungen, wie heftig sie sind, das ist halt eben das Besondere. Und es ist ja sowieso schon krass, wenn man ein weiteres Bedürfnis gleichzeitig stillen soll. Jetzt auch mal ohne irgendeine Regulationsstörung oder sonst irgendwas. Ja. Wenn dann aber sozusagen das eine kleine Wesen, was man ja so lieb hat, sich so doll und heftig äußert, dann das andere nicht zu vergessen, das andere parallel vielleicht auch noch einen Wutausbruch bekommt, das Ganze alleine zu handeln, dann, oder selbst wenn dein Mann dabei war, beide auf dich fixiert sind. Also da geht ja so viel ab.
Mhm.
Und da sozusagen allen gleichermaßen, inklusive sich selbst, nachzukommen und gerecht zu werden und dieses zweite Kind, was sich vielleicht ein bisschen zurücknimmt, nicht zu vergessen oder zu übergehen, das ist schon eine große, große Herausforderung.
Bei der zweiten war es ganz deutlich spürbar, dass die den Papa ganz anders angenommen hat als die erste.
Das ist so interessant. Ja.
Und es war wirklich so, dass für eine gewisse Zeit, das hat mir auch zugesetzt, keine Frage, aber in dem Moment ging es nicht anders. Gefühlt war mein Mann wie eine zweite Mama. Also Papas sind Papas und ist auch gut so. Und es wird auch nicht verglichen und bewertet, aber gerade in den ersten Monaten ist ja durchaus, alleine schon durch die Schwangerschaft, ist eine andere Bindung zur Mama da. Und ich würde behaupten, das wurde quasi wirklich von meinem Mann ersetzt und eingenommen. Also ich konnte da sein für sie. Wir hatten ganz tolle 6 Monate Elternzeit. Die Zeit habe ich mir auch genommen bei der zweiten Tochter. Das hatte ich bei der ersten nicht.
Wie lange warst du da raus bei der ersten?
Kurz. Also ich habe relativ schnell wieder gearbeitet. Aber aus dem Homeoffice, zu Hause. Mhm. Durch meine Mama ging das. Wir hatten nie da eine klassische Fremdbetreuung, sondern meine Mama kam einfach vorbei und hat mit der Maus gekuschelt, während ich im Nachbarzimmer am Laptop saß.
Was war denn die Motivation dafür, nicht dieses klassische Jahr zu machen? Also war das auch, weil sie diese Besonderheiten mit sich brachte?
Das war schon der Plan vorher.
Vorher schon.
Es war rein existenziell. Also ich hatte ein Jahr vor der Schwangerschaft ein Haus an der Nordsee gekauft als Kapitalanlage.
Ja.
Zack, aus einer geplanten Renovierung wurde die Vollsanierung. Die Kosten wurden immer höher. Und auch damit natürlich, auf einmal war ich schwanger. Und wir wissen alle, was Elterngeld auf einmal bedeutet. Und ich musste mir einen Plan zurechtlegen, irgendwie weiter unsere Existenz zu sichern. Und mein Mann wäre der Erste gewesen, der es gerne aufgefangen hätte, aber es ging einfach nicht. Punkt aus. Ja. Ich hatte zu dem Zeitpunkt das höhere Gehalt und hatte irgendwie ein Stück weit meine Kostenstruktur auch so aufgebaut. Und dadurch, dass es nicht geplant war, dass es eine Sanierung wurde, ist mir das Geld, das ist wie Sand, die durch die Finger gerieselt ist. Und ich musste einfach ein Stück weit. Das war, das ging nicht anders. Vielleicht ist auch alles ein Teil des Ganzen. Vielleicht war auch diese Anspannung in der Schwangerschaft ein Grund dafür, dass unsere große Tochter teilweise Eigenschaften mitbekommen hat oder nicht. Ich weiß es nicht. Aber es war nun mal ein Fakt und ich habe relativ schnell wieder von zu Hause den Laptop aufgeklappt. Vielleicht hat es mir aber auch wiederum, war auch vielleicht ein Geschenk auf der anderen Seite, weil ich auch mal für ein paar Minuten rauskam aus dem 24/7, dieses Mäuschen auf mir, was ja auch wirklich, also die hat so viel Hautkontakt gebraucht und gesucht, die hat nie tief geschlafen. Es waren auf den Punkt 30 Minuten und nicht in einem Tiefschlaf, sondern super leichter Schlaf. Und es war belastend, körperlich und mental. Und es war fast schon schön, dass ich auch mal eine halbe Stunde sie nicht auf mir hatte. Weil mir tat alles weh. Ich hatte so Rückenschmerzen. Ich hatte Gliederschmerzen wie bei einer Grippe. Und mental war es auch einfach unglaublich schön. Meine Mama, die hat mich durch die dunklen Monate geführt. Die Maus ist nämlich im Dezember auf die Welt gekommen. Ich reagiere auf die Dunkelheit. Das ist nicht meins. Und an dem Moment, als die Elternzeit, die Ferien, das war Urlaub, 2 Wochen von meinem Mann nach der Geburt, vorbei waren, dachte ich, oh Gott, die Dunkelheit und ich bin alleine mit der Maus. Ja. Ich kann nicht. Und meine Mama ist quasi bei uns von morgens bis abends eingezogen und war einfach da. Und die hat mich da richtig, ich würde sagen, die Monate fast gerettet, dass ich da nicht durchdrehe. Mhm. Aber ich hatte diese Anfangszeit nicht mit unserer großen Tochter, die hatte ich einfach nicht, so wie mit der zweiten. Aber es war die Situation, dass auch immer dieses Thema annehmen. Es war dann so, es ging nicht anders, ich musste das durchziehen, sonst wären wir finanziell nicht durchgekommen. Und ich würde auch sagen, es war dann, man kann es auch nachträglich nicht ändern, und es war dann einfach der Weg. Punkt, wir haben uns entschieden, geht nicht anders. Ja. Situation annehmen und darauf reagieren. Es ist aber schade natürlich. Umso wichtiger war es mir dann bei der zweiten, wo es dann ging, die Zeit zu haben. Und die 6 Monate waren super, super schön. Und ich hatte meine Quality-Zeit mit ihr. Ich hatte ganz viel Mama mit Zeit mit ihr. Und trotzdem, zack, als die Groß aus der Kita war und vor allen Dingen die Abende und Nächte, war immer Mama. Und es gab vor allen Dingen eine Situation, die hat mich richtig doll mitgenommen. Die Kleine hat sich sehr zurückgenommen. Oder sie hatte einfach keine Themen. Völlig egal. Es war einfach immer entspannt mit ihr am Anfang. Und es gab eine Nacht, da saß irgendwas quer. Es ging ihr nicht gut und sie brauchte mich. Und sie hat wirklich, du hast gemerkt, sie brauchte mich. Sie kam bei mir zu und nicht bei meinem Mann. Und da fing ein Nachtschreck an bei der Großen. Mhm. Und ich hatte keine Chance. Und mir sind die Tränen runtergeflossen. Ich weiß nicht, ich stand im Flur und ich dachte, das kann nicht sein. Ich möchte einmal für diese Maus jetzt auch mal da sein und ich kann es nicht. Mhm. Und das macht die Große nicht aus Gehässigkeit oder da kann ja gar nicht Schuld zuweisen. Es war einfach die Situation. Aber auch da, die Kleine hat es am Ende des Tages ich war trotzdem da. Ich konnte nur nicht 100% auf sie eingehen. Sie war dann bei mir mit meinem Mann zusammen. Wir haben es irgendwie geschaukelt bekommen. Alle waren wach, niemand hat geschlafen. Und am Ende waren wir da. Aber mir fiel es da so schwer, weil ich dachte, das war das zum ersten Mal der Moment, wo die Kleine gesagt hat, jetzt will ich Mama 100%. Und ich konnte es ihr nicht geben, weil die Große mich gebraucht hat. Und das war doof. Das war richtig doof.
Ja, das glaube ich. Ja. Alle Situationen, die du so beschrieben hast, oder viele von denen fanden jetzt so zu Hause statt, ne?
Ja.
Aber ich kann mir vorstellen, dass auch so einige in der Öffentlichkeit, auf dem Spielplatz, beim Eismann, wherever, auch mal sich zugetragen haben. Wie gehst du mit dem Thema Scham um? Ist dir sowas unangenehm? Stehst du da drüber? Erfahrungen gemacht?
Wir hatten wenig Situationen in der Öffentlichkeit. Lustigerweise hat sich das alles immer auf den Rahmen mit Mama und Papa zu Hause zu 80%, 90% konzentriert. Auch die Kita hat das nie greifen können, was wir von unserer Tochter zu Hause erzählen, weil wir natürlich immer ins Gespräch gegangen sind.
Habt ihr das vorher direkt sozusagen angemeldet, dass das Kind hochsensibel ist?
Nee, haben wir nicht. Weil wir das zu dem Zeitpunkt, war sie nicht, obwohl da ja die ganzen Sinneswahrnehmungen waren, das wurde dann zu Hause verarbeitet.
Ja.
Und wir haben es halt so schnell gespürt, dass halt auch die Kita natürlich was macht. Aber wir hatten auch keine Option, sie nicht in die Kita zu geben. Aber das war wieder dann dieses, wie sehr haben wir uns um einen Tag eingeschränkt, nach der Kita nach Hause, runterfahren. Nicht mit den Freunden noch auf dem Spielplatz getroffen, wo man sich ja auch mal austauscht oder nicht irgendwie noch was Schönes gemacht.
Darunter die Zweite gelitten? Nach dem Motto, die Zweite könnte jetzt schon mal irgendwie, keine Ahnung, ein Hobby gebrauchen, ein Kinderturnen oder was man sonst so macht?
Nein. Auf gar keinen Fall.
Okay.
Glaube ich nicht. Die war auch zu klein. Und bei unserer Großen war der absolute Wendepunkt mit 4,5 Jahren. Da war die Kleine 2.
Ja.
Und bis dahin, glaube ich, war überhaupt gar kein Bedürfnis. Da ist ein Bedürfnis, ehrlicherweise, nur noch Zeit zusammen verbringen und spielen.
Ja.
Völlig egal wo. Thema Scham. Ich kann es so nachvollziehen, dass es Eltern ein Stück weit unangenehm ist. Aber es liegt immer an den anderen. Die Blicke, die fehlende vielleicht Unterstützung. Und eine Unterstützung heißt manchmal auch zu sagen, hey, wissen Sie was, Thema Kassenband. Supermarkt, schön, das Kind, was schreit. Wir hatten es nicht. Aber wenn ich eine Frau oder eine Mama, einen Papa sehen würde, die genau die Situation haben und die steht da und versucht irgendwie alles gleichzeitig, dann würde ich anfangen, weißt du was, soll ich deine, einfach mal die Lebensmittel auf Band, einfach helfen. Leute, nicht komisch angucken, nicht, sondern einfach entweder wahrnehmen und einfach sagen, ist in Ordnung, ich mache weiter, oder helfen.
Ja.
Und ich stehe mittlerweile sowieso über ganz viele Situationen, weil ich viel mehr in mir angekommen bin und viel mehr auch akzeptiere, dass die Situationen so sind und Kinder sind Kinder. Wir greifen da ein, wenn wir sagen, hey, hier geht es jetzt um Erziehung. Sind die Kinder höflich? Sind die Kinder unverschämt? Haben wir tatsächlich nicht, aber da würde ich eingreifen. Aber wenn die Kinder in dem Moment eine Emotion haben, dann, da ist vor allen Dingen mein Mann unheimlich federführend, dann sage ich, akzeptiere die Emotion und begleite sie.
Ja.
Wir können nicht darüber urteilen, dass dieses Kind diese Emotion nicht haben darf.
Ja.
Sie haben sie und es ist in Ordnung. Und in dem Moment können sie sich nicht regulieren. Kiki, akzeptiere das, aber sei einfach nur für sie da. Anstatt irgendwie unangenehm berührt zu sein und zu sagen, hey, hör jetzt auf. Machen wir nicht. Wir sagen, es ist in Ordnung.
Müssen gefühlt werden. Ne?
Du darfst das fühlen und ich bin da. Natürlich könnte es sein, dass auch in mir die Röte ins Gesicht irgendwann schießen würde. Ich denke, ich will hier raus, mir wird echt warm. Dieser Raum wird immer gefühlt kleiner und ich will einfach an die frische Luft. Aber mir wäre es nicht unangenehm.
Was kann man zum Thema Regulationsstörung machen? Ist das auch dann etwas, was man in der Ergotherapie aufarbeitet?
Ja, auf jeden Fall. Ganz viel. Die gehen auch bewusst in Konflikte rein. Bei der Regulationsstörung geht ganz viel auch um Flexibilität.
Ja.
Wie flexibel reagiert ein Kind auf? Jemand anderes bestimmt jetzt mal was. Es ändert sich etwas nach ihrem Plan. Also es geht bis heute noch. Wir haben teilweise, und es ist ja wirklich bei uns, es hat sich so schön eingependelt. Und trotzdem haben wir immer noch ein Thema bei der Großen mit dem Thema Flexibilität. Am liebsten das jeden Tag das gleiche Anziehen, jeden Tag die gleiche Frisur. Das ist für sie eine Art Anker. Und sie ist nicht so flexibel. Wir müssen ihr was zutrauen. Wir müssen auch nach Rücksprache mit der Ergotherapeutin sie so ein bisschen triggern. Wir sagen auch, wir müssen Sachen waschen. Wenn sie schmutzig sind, du kannst nicht jeden Tag das gleiche anziehen. Und da greife ich nicht in ihr Persönlichkeitsrecht ein, sondern da sage ich einfach, hey, wir sind dafür da und wir müssen uns auf Temperaturen anpassen. Sei flexibler. Und das ist das Thema Regulationsstörung. Sie darin zu begleiten, zu bestärken und zu lernen, flexibel zu werden. Und ich glaube, das hätten wir alleine, da hätten wir gar nicht die richtigen Tools gehabt, sondern da arbeitet die Zeit mit Sicherheit für das Kind und für einen. Aber Ergotherapeuten sind darauf ausgerichtet, sind da spezialisiert. Die wissen ganz genau, wie können sie das dem Kind vielleicht sogar spielerisch beibringen, flexibler zu werden und mit Frustration umzugehen.
Habt ihr irgendjemanden, mit dem du genau die gleichen Themen auch hast und dass du dich mal austauschen kannst? Also wir hatten ja eben schon gesagt, Spielplatz-Dates in dem Sinne gibt es jetzt nicht, aber auf diesen ganzen weiteren oder auf der ganzen Reise habt ihr ja sicherlich mal andere Familien auch kennengelernt, die eben ähnliche Probleme oder Herausforderungen zu Hause haben.
Viel zu wenig. Ein einziger Moment hatte ich und es ist, hätte es so geholfen, mehr mitzubekommen, hey, uns geht's ähnlich. Vielleicht sind nicht alles Parallelen, aber wir haben ähnliche Themen und ihr seid nicht alleine. Das müssen die gar nicht sagen, aber es ist ja ein Gefühl, was du automatisch bekommst. Und ich erinnere mich an einen Schlüsselmoment, eine andere Kita-Mama, wir haben zusammen gewartet, die hat einen Ausflug gemacht und wir waren ein bisschen zu früh und kamen einfach ins Gespräch und auf einmal waren so, okay, krass, das, also alles, was du erzählst und alles, was wir erzählen, da gibt es so viele Parallelen und wir kannten die Familie schon über anderthalb Jahre, aber es ging um die große Tochter, die nicht mit uns in einer Gruppe war, sondern ihr Bruder war in der Gruppe. Dadurch hast du natürlich auch nicht überall dieses Gespräch. Und da war auf einmal ein Rahmen da. Und auf einmal höre ich alles, ich würde sagen 95% deckungsgleich zu unseren letzten 4 Jahren. Oh, und ich hatte auf einmal das Gefühl, dass kiloweise Last ein Stück weit runtergefallen ist. Und gar nicht, weil ich gesagt habe, ich freue mich, dass andere das gleiche Thema haben, null, sondern es war immer das Gefühl von, hey, die sind auch schon 2 Jahre weiter und das ist die Perspektive, es wird besser und wir sind nicht alleine und wir haben nichts falsch gemacht. Es ist einfach, unser Kind kam mit einem bestimmten Paket auf die Welt, so wie jedes, und wir sind da, es irgendwie zu begleiten, damit dieses Paket sich einfach ganz toll entfalten kann und genau das passiert. Und dieses Gespräch mit dieser einen Mama hat mir so viel bedeutet. Ich habe hinterher meinen Mann angerufen, ich habe geheult und meinte, ich fühle mich erstmal nicht als, was ist hier los mit unserer Maus, sondern hey, es ist alles gut, es wird alles gut. Wir machen jetzt so weiter, Hase, und wir schaffen das. Das hat mir total geholfen.
Aber interessant, dass ihr auf den ganzen, ihr wart bei Ergotherapie, da trifft man ja auch auf andere Eltern und andere Kinder. Aber die hatten dann andere Auslöser oder waren das einfach andere?
Ja, und richtig triffst du auf die nicht. Das sind teilweise andere Zeiten und es ist eher ein, du kommst dahin, dann kommt das letzte Kind vielleicht gerade raus, aber zieht sich um und geht, du kommst wenig ins Gespräch. Einige Eltern bleiben auch in der Zeit gar nicht im Wartezimmer. Und wir haben, also vielleicht ist es bei anderen anders, aber bei uns gab es nie die Situation bis zu diesem einen Tag, dass wir Menschen getroffen haben mit ähnlichen Themen.
Okay. Was ist denn so die Perspektive? Ist es so, dass sich das immer allermeiste verwächst und mit dem Rest kann man dann umgehen? Oder bleibt das ein Leben lang oder geht es weg? Oder was ist so, das Spektrum ist wahrscheinlich groß, aber was glaubst du, was die Perspektive für euch sein wird?
Ich kann es nur für uns sagen und das haben wir jetzt auch schon. Also wir haben auch Spielplatz-Dates mittlerweile. Das ist alles so ein bisschen in der Vergangenheit. Aber wir können richtig greifen jetzt, dass unsere Tochter wird, und das ist einfach ihr Charakter, sie wird immer sensibel sein, sie wird immer viel wahrnehmen, aber A, hat der Körper die Zeit gehabt, wie geht sie damit um, wie filtert sie und wie verarbeitet sie. Die Wellen, ich finde das irgendwie, mir hat es irgendwie geholfen, dass so in Wellen, weil es wird niemals das Konstante, jetzt ist alles gut, sondern ein Kind ist ein Kind und ich habe gute und ich habe auch schlechte Tage als Erwachsene. Und die Wellen sind definitiv, der Trend ist steigend und nicht mehr sinkend und diese kleinen Kerben sind viel, viel kürzer und kleiner und nicht mehr so intensiv. Und was auf einmal passiert ist, und da war sie so 4,5 und da sind so viele Zahnräder zusammengekommen, das Kind hat angefangen zu schlafen. Sie hat sich Erholung nachts geholt. Sie hat nicht mehr verarbeitet. Und das tut sie seitdem durchgehend. Sie schläft seit 2 Jahren und bekommt ihre Erholung und ihren Tiefschlaf. Sie reagiert nicht mehr auf Geräusche. Sonst war sie zwar im Schlaf, aber du hättest nur einmal quasi der Dielenboden hätte knarzen müssen und sie ist aufgewacht. Die wacht auf, wenn die Schwester im Nebenbett quasi mal nachts aufwacht und weint. Sie schläft endlich. Und das alles ist irgendwie, glaube ich, kommt zusammen. Sie ist so aufgeblüht seit 2 Jahren. Das erzählen auch ihre, wir haben so 2 so tolle Erzieherinnen. Wir haben ein Glück mit unserer Kita-Gruppe. Sie blüht so auf. Die beobachten unsere Maus ja natürlich auch ganz intensiv und haben da auch sehr viel Feingefühl und berichten uns ganz viel. Sie kam damals in diesen Elementarbereich und war eher verschlossen. Du hast immer das Gefühl, sie ist eher, sie lächelt nicht viel, weil sie erst ganz lange beobachtet hat. Und wir sehen es, sie ist mutig geworden, sie ist da, sie ist präsent, sie setzt sich für sich ein, sie hat eine Stimme bekommen, sie hat so eine Fröhlichkeit bekommen, so eine herzliche Lache, so eine richtig, sie hat immer noch, und ich glaube, es liegt auch an den ehemaligen Schreiern-Fans, sie hat immer noch eine Art rauchige Stimme.
Ja.
Ich liebe diese Stimme, ich hoffe auch ein Stück weit, solange das jetzt keine Auswirkungen hat im Negativen, aber das haben wir einmal durchchecken lassen, ist alles gut. Ich liebe diese Stimme, sie hat diese Lache manchmal, diese gluckende Lache. Sie probiert Sachen aus, sie ist mutig, sie will die Welt entdecken, so richtig die Welt entdecken, und sie zeigt uns auch, sie will ganz viel in der Natur sein, das hat auch ganz viel mit Sensibilität zu tun. Das war auch ein Thema, versucht viel in der Natur zu sein, dass das Kind barfuß den Boden spürt, dass sie sich verbindet nicht zu Straßen und der Lautstärke, sondern nur zur Natur. Mhm. Und das merkt man bis heute. Die klettert auf Bäume. Meine Mutter hat mir heute Morgen eine Nachricht geschickt, dass sie gestern mit den Mäusen im Park war. Und unsere Tochter auf einmal, einfach mal so 4 Meter, 5 Meter oben auf dem Baum war, sicher oben war, sicher wieder runterkam, weil sie ihren Körper so kennt. Sie hat so ein gutes Gespür für sich bekommen. Sie ist so kreativ. Die bastelt und hat Ideen und hat so eine tolle Vorstellungskraft. Sie liebt bunt, sie ist so da, sie entdeckt und gestaltet. Und unglaublich schön ist, und das ist bei vielen hochsensiblen Kindern oder sensiblen Kindern, ist völlig egal, welchen Stempel wir jetzt da drauf tun, das hat uns die Ergotherapeutin mal erzählt, die Kinder haben, die so sensibel sind, eine Antenne und ein Feingefühl für andere Menschen und sind super empathisch, bekommen ganz viel Gefühle von anderen mit. Und das merken wir jetzt schon. Wir bekommen ganz viel Rückmeldung von anderen Eltern oder auch von Erziehern bei neuen Eingewöhnungen. Unsere Maus ist die sich um die Kleinen kümmert, die sie aber nicht so theatralisch zur Show, sondern eher so ganz, hey, ich nehme dich an die Hand, hey, willst du meinen Haken haben, weil keiner war frei, ich zeig dir jetzt mal alles und vermisst du gerade Mami, ich bin da, wir können noch was spielen und ich hole sonst ein Kuscheltier. Es sind 1000 Nuancen. Das Kind ist so angekommen und blüht richtig auf. Und das ist so schön.
So schön, wie du von ihr sprichst, wirklich.
Also
ist und das ist auch das, was ich immer wieder auch so erlebe und erfahre und höre, auch bei diesen ganzen Themen wie ADHS und so weiter. Es ist nicht nur schlimm und negativ und belastend.
Ja.
Natürlich, für die Eltern ist es eine Herausforderung, weil man meistens sich mit den Themen nicht auskennt und das natürlich einfacher ist, als herausfordernder ist, als so ein Kind, was einfach nur mitläuft, sage ich mal. Aber da steckt so viel Kraft und Power einfach auch drin, dass man das wirklich gar nicht so, nicht nur die eine Seite beleuchten darf.
Unbedingt. Und es ist auch, wir haben jetzt viel über die herausfordernden Momente gesprochen, aber es ist wirklich ganz, ganz wichtig, wenn irgendjemand das hört und sagt, hey, wir sitzen da gerade drin, da ist auch ganz viel Tolles mit dabei. Ja. Und ich finde, das war auch, diese Welle ging halt immer mehr Richtung, da ist Licht am Ende des Tunnels. Und auf diesem Weg war immer mehr zu spüren, das ist ja nicht von heute auf morgen, es ist wirklich ein Weg, was dieses Kind ausmacht, was dieses Kind an Herzlichkeit hat und an Kreativität und an Fröhlichkeit und dass sich das nicht ausgesucht hat, nicht zu schlafen, sich das nicht ausgesucht, kaputt zu sein und so einen Marathon an Nachtschrecken zu haben und an Regulationsstörungen, das war nie gewollt. Das wurde einfach ihr mitgegeben und ich glaube nur schon, ich bin immer nicht so ein Fan, anderen Ratschlägen zu geben, aber ich kann es so im Namen der Kinder nur so empfehlen, versucht im Rahmen dessen, was geht, was eigene Kräfte, was geht und was auch das Setup finanziell geht, was von der Belastung geht, geht für die paar Monate oder Jahre drauf ein. Ich glaube, jetzt höre ich mich so wirtschaftlich an, aber der Return on Invest ist da. Er ist so da und ich glaube, wir haben es geschafft, durch das Team, was mein Mann und ich sind, plus das Team mit meinen Eltern, meinen Geschwistern, wir waren nie alleine, wir waren immer in einem Setup. Wir haben wirklich es geschafft, der Maus den Raum zu geben, den sie braucht und die Sicherheit zu geben und Stabilität. Und es kommt ganz viel zurück. Ja. Wir gehen wieder auf Date Nights.
Ja.
Wir buchen Konzerte. Wir sind mal eine Nacht weg. Schritt für Schritt. Es kommt wieder.
Ja.
Und die Kinder sind dann gerne auch bei Oma und Opa. Also die sind dann richtig gerne da.
Ja.
Und da, weil sie die Wurzeln haben, bin ich mir ganz
aber
sicher.
Aber es ist stark, dass ihr auch so einen engen Verbund habt in der Familie, weil viele haben das gar nicht, viele haben es auch gar nicht in der Stadt oder so.
Ja.
Und es gibt auch einfach Großeltern, die damit auch überfordert wären, was ich auch total verstehen könnte und die dann eben nicht unterstützen können, um mal eine Date Night ausüben zu können.
Sozusagen. Absolut. Und Babysitter sind teuer, plus das Essen gehen. Und das stimmt, wir haben auch viele Freunde, die haben keine Familie in Hamburg und die wuppen so viel alleine. Aber in unserem Fall Das eine ist das Thema familiäre Unterstützung, aber das andere ist Beratung. Ich weiß, dass viele sind nicht so offen aufgewachsen. Es ist gerade ein ganz großer Wandel. Und viele haben immer noch das Problem mit dieser Betitelung Kinderpsychologe, Ergotherapie, eigene Therapie. Ich bin so felsenfest davon überzeugt, dass eigentlich wir alle Menschen eine Therapie brauchen können. Das heißt nämlich nur, dass wir uns mit uns beschäftigen, merken, wo gefällt uns was nicht, wo habe ich ein Problem. Ich reflektiere mich und ich suche mir Unterstützung. Und ich würde mal sagen, jede Firma, jeder Konzern, jedes Unternehmen, was merkt, wir haben hier einen Bereich, eine Abteilung, wo wir nicht weiter wissen. Wir brauchen Unterstützung, wir brauchen einen Berater, die holen sich einen Consultant, ein Consulting ins Haus. Ja. Der nennt es Beratung, nennt es Consulting, völlig egal. Wenn ihr ein Problem mit diesem Stigma habt, oh Gott, mein Kind braucht eine Therapie, dann schiebt dieses Wort weg, aber sucht euch die Ansprechperson. Es hilft so sehr. Ja. Denn wir haben auf einmal, so würde ich sagen, wir waren der Leuchtturm für unsere Tochter, aber wir hatten selber auf einmal einen Leuchtturm.
Ja, genau, das ist so wichtig. Man Super. Darf nicht vergessen, dass man selber auch diesen Leuchtturm braucht.
Ja.
Ich habe schon in dem Einleitungstext gesagt, dass du dich jetzt ja auch komplett neu aufgestellt hast.
Ja.
Und dass du eigentlich einen sehr lukrativen Job, das hast du jetzt ja auch schon erwähnt, den ihr auch brauchtet, finanziell brauchtet, hattest, in dem du zweimal früh zurückgegangen bist.
Mhm.
Was ist passiert? Wieso hast du diesen lukrativen Job, aufgegeben?
Das Leben ist passiert.
Das Leben.
Es war auch bei weitem nicht so einfach, wie sich das jetzt auch wieder anhört. Aber es war genau richtig. Ich habe vorhin gesagt, wir haben gefühlt 90% versucht zu ändern in unserem Leben, was wir ändern konnten. Und was noch fehlte, war tatsächlich, hey, unsere Jobsituation passt nicht zu den Bedürfnissen unserer Tochter und vielleicht auch nicht mehr zu der Version, die ich geworden bin zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte diesen Job und ich habe ihn richtig gerne, ich war 12 Jahre in der Firma und ich war richtig gerne da. Und ich habe es mir auch erarbeitet, in die Führungsposition zu kommen. Das war nichts war geschenkt, tolles Verhältnis mit dem Chef, Chancen bekommen und es war alles ein Weg. Aber zum einen wurde der Druck größer, wirtschaftlich fing eine Zeit an, die nicht einfach war. Druck wird höher, Druck wird auch oft dann auf Führungskräfte weitergeleitet. Mhm. Und
wie viele Stunden hast du gearbeitet zu dem Zeitpunkt?
Hilfe, warte mal, ich glaube 36.
Ja, auf 5 Tage verteilt?
Auf 5 Tage verteilt. Ja. Bei uns war ein Vollzeitjob 41,75 Stunden und ich habe 36 gearbeitet, aber hatte lange Zeit ganz viel Vertrauen, das hat sich auch entwickelt und habe auch Homeoffice gemacht und konnte mir bis zum gewissen Grad das auch ganz gut einteilen. Aber wenn die Wirtschaft schwieriger wird, dann der Druck höher, eine Anspannung ist da, dann ist natürlich auch Präsenz sehr wichtig und ich habe irgendwann gemerkt, der Druck, der von der Geschäftsführung kommt und vielleicht kann man das sogar auch sagen, ist auch in Ordnung. Dafür sind Führungskräfte auch da und vielleicht ist auch dafür ein hohes Gehalt da. Es passt aber nicht mehr zu dem Lebensabschnitt, denn ich auf der anderen Seite habe das Gefühl, der Job zieht mich in die Richtung und meine Tochter in die andere und ich wurde keinem mehr richtig gerecht und ich tatsächlich, du hast vorhin gefragt, was machst du für mich oder was kann man für sich selber in der Zeit machen? Ja. Bei mir war es genau das Gegenteil. Ich wurde immer dünner. Ich habe angefangen, ich konnte nicht mehr gut schlafen, wenn ich nachts geweckt wurde, was ja mehrmals passierte. Ich kam nicht mehr ins Schlaf. Ich musste irgendwann Einschlafmeditationen mehr anmachen über Spotify. Ich kam gar nicht mehr runter und hatte einen Schlüsselmoment. Ich hatte einen Tag. Ich war krank, ich hatte Fieber, ich habe mich morgens krank gemeldet, kam trotzdem aus dem Team, kannst du kurz mal in die E-Mails gucken, auf einmal resultierte ein, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, trotz Fieber. Dann kam der Anruf aus der Kita, also was heißt den ganzen Tag, aber von morgens bis mittags, der Anruf kam, ihre Tochter hat Fieber, bitte abholen, ich also mit Fieber, beide Kinder dann abgeholt, einmal in die Apotheke, komme aus der Apotheke raus und weiß selber, wie man sich angeschlagen fühlt mit Fieber und dann dein Kind krank, du machst dir Sorgen. Und ich hatte auf meinem privaten Handy und auf meinem Firmenhandy verpasste Anrufe von meinem Chef. Der wusste gar nicht, dass ich krank bin. Also völlig in Ordnung. Aber es ist ja was mit mir selber. Wie gehe ich damit um? Bin ich rational wie mein Vater? Packt das in die Schublade und sagt, ja, ich bin krank und ich rufe morgen zurück. Und bei mir war auf einmal das Gefühl, ich kann nicht mehr. Und habe mitten auf der Straße gemerkt, ich werde ohnmächtig. Und also es fing an. Ich habe ein Rauschen bekommen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, ohnmächtig zu werden. Aber ich habe Panik bekommen. Ich war alleine mit meinen Kindern da. Und ich konnte es irgendwie abwenden. Hört sich absurd an, ich habe es noch nie abwenden können. In dem Moment konnte ich es. Und ich saß da mit Herzrasen und kurz vor einer Panikattacke. Und das war der Moment. Und ich habe mein Papa als erstes angerufen, meinte, komm zu uns, ich brauche dich. Mein Mann angerufen, meinte, komm nach Hause, ich kann nicht mehr. Und da war die Entscheidung, ich mache so nicht mehr weiter. Ich gehe hier richtig kaputt. Ich kann nicht mehr und ich muss jetzt einfach all in für unsere Tochter gehen. Mit den 100%. Also mir blieben noch nicht mal die letzten 10%, die ich mir auch echt hart erarbeitet habe. Aber es ging nicht mehr. Und es war erstmal der Versuch, ich trete zurück aus der Führungsebene, zurück ins Management darunter, als Produktmanagerin wieder. Und da war auch die Geschäftsführung für offen, aber in der Realität und operativ konnte es gar nicht so schnell umgesetzt werden. Zack, war ich 3 Monate später immer noch gefühlt im gleichen Struggle. Und ich konnte einfach nicht mehr. Und ich musste da die Reißleine ziehen. Es tat mir dem Unternehmen auch gegenüber irgendwie leid, weil ich super loyal immer war. Aber ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals konnte ich Elternzeit nochmal einreichen. Da kriegst du zwar kein Elterngeld, aber du kriegst Elternzeit und kannst innerhalb von 7 Wochen, glaube ich, dann raus aus dem Job. Mit Resturlaub war ich dann noch 5 Wochen da. Sonst hätte ich, wenn ich gekündigt hätte, 6 Monate gehabt. Und ich musste sofort da eigentlich raus, um nicht kaputt zu gehen.
Und wann war das?
Das war vor 2 Jahren. Mhm. Im März habe ich es eingereicht und im April war ich draußen. 2023. Und ohne Plan B. Und ich komme, also was ich als Thema in meinem Leben habe, ist das Thema finanzielle Angst.
Ja.
Ich komme aus einer Insolvenzfamilie. Meine Eltern haben das unfassbar toll geschafft alles und sind auch zusammengeblieben. Also haben es geschafft, das irgendwie zu schaffen. Aber es hat noch Jahre uns begleitet und das machte ich nie wieder frei. Ich war damals 13, als es losging. Und ich hatte einfach immer als Thema, ich will finanziell nie wieder Angst haben. Mhm. Das heißt nicht, ich brauche keine Millionen auf dem Konto, aber ich möchte finanziell keine Angst mehr haben. Und selbst diese Angst konnte ich in dem Moment überwinden, ohne Plan B, ohne Elterngeld, ohne Gehalt. Du gehst ja in Elternzeit und hast nichts mehr dann. Und habe es eingereicht und hatte volle Unterstützung. Mein Mann hat alles, was er hatte, irgendwie ein Stück weit gesagt, ich schmeiße jetzt alles hier in den Topf. Du machst das jetzt, ich bin da und wir kriegen das zusammen hin. Aber werd erstmal wieder du und werd erstmal wieder gesund. Und das war mein Schlüsselmoment und ich bin bis heute super glücklich, dass ich das gemacht habe. Weil es natürlich eine Reise ist und ich viel mehr jetzt da bin, glaube ich, wo ich alle Bälle, die mir wichtig sind, gut geschaukelt bekomme. Und ich war ein halbes Jahr aus dem Job raus und ich glaube, es sind viele Zahnräder, die zusammengeführt haben. Und dann fing die Phase an, wo unsere die ältere Tochter wieder anfing zu schlafen. Und sie war 4,5, da war ich gerade 4 Monate aus meinem Job raus. Und ich glaube, das war vielleicht auch so der endgültige Kick, dass bei uns ganz viel Ruhe eingetroffen ist. Oh mein Gott, ja. Und es lag nicht daran, dass der Job an irgendwas schuld war. Aber es war ein Konstrukt, was einfach nicht passte. Und wir haben einfach gesagt, es ging nicht mehr und wir ziehen für unsere Familie und für unsere Kinder einfach also alles, was wir können, probieren wir aus. Und dann bin ich raus, ohne Plan B.
Und was hast du gemacht? War es direkt erleichternd? War der erste Morgen sozusagen erleichternd, ein leichteres Gefühl aufzustehen? Oder hattest du dir sofort wieder den Druck auferlegt, okay, was ist der Plan B? Ich brauche ja einen Plan B. Ich habe jetzt noch keinen, aber es muss.
Ich fand, also für meine Verhältnisse habe ich es gut gemacht. Ja. Mein Mann meinte auch, ich dachte, du drehst viel schneller durch. Aber es war erstmal, die ersten 4 Wochen ehrlicherweise, war nicht erleichternd. War erstmal irgendwie ankommen. Auch die Kinder haben sofort wieder erstmal negativ auf eine Veränderung reagiert. Die haben auch wieder gemerkt, es ist ein Umbruch.
Alles, ne?
Zack. Aber ich war clever genug. Ich hatte mich am Tag, als ich die Elternzeit eingereicht hatte und dann noch 5 Wochen hatte, ich habe mich direkt an dem Tag für einen Töpferkurs angemeldet an der Volkshochschule.
Yeah.
Einfach um ein Projekt zu haben, um wieder kreativ zu sein, um was zu haben.
Und die Hände zu benutzen, das ist immer gut.
Ja, und was zu gestalten und zu schaffen. Und ich glaube auch, dass ein bisschen dass die Basis auch wieder dann war für die Idee der Selbstständigkeit, die dann später kam, einfach mal was wieder schaffen, nicht nur vorm Laptop zu sitzen und kurze Zeit für mich zu haben. Und ich habe 3 Monate, würde ich sagen, richtig für mich genutzt. Heißt, mal auf dem Balkon zu lesen in der Sonne, weil das Licht kam, die Sonne kam wieder, Frühling kam, den Töpferkurs zu machen, die Kinder einfach jeden Tag abzuholen oder im Wechsel mit meiner Mami immer da zu sein, keinen Stress zu haben, durchzuatmen, morgens mit dem Kaffee im Bett mal liegen zu bleiben, anstatt schnell in die Dusche und schnell los. Und das hört sich so banal an, aber es war in dem Moment so heilend und schön. Und dann habe ich aber gemerkt, also auch da wieder, die Ersparnisse schwinden relativ schnell. Ist ja Wahnsinn, was man für Kosten einfach sich aufbaut. Ein Fakt, das Leben kostet viel und es war alles aus Ersparten dann wieder. Und ich hatte auch wieder Lust. Es hat angefangen zu kribbeln. Ich will kreativ sein. Und ich habe dann, und das war richtig toll, ich habe so ein Horoskop, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Jahreshoroskop gemacht, so ein bisschen Vision Board.
Ja.
Und am Ende des Tages braucht man das vielleicht nicht so ein Starter-Paket. Aber mir hat es geholfen, denn am Ende musst du dich irgendwie aus so vielen Themen, die dich beschäftigen und auch begeistern, wirst du ein bisschen gezwungen, dich für drei Stichworte zu entscheiden.
Ja.
Und im Beruflichen habe ich gemerkt, was sind die drei wichtigsten Sachen, und ich konnte es dadurch formulieren, durch dieses Set vom Vision Board. Und es war Unabhängigkeit, Flexibilität, dass ich mich nicht mehr rechtfertigen muss anderen gegenüber. Wenn ich um 12 zur Ergotherapie gehe, dann gehe ich um 12 zur Ergotherapie, aber ich hole das sowieso nach, weil ich immer gewissenhaft gearbeitet habe, immer. Ich habe immer auch eher mehr gearbeitet als zu wenig, und ich habe keine Lust mehr gehabt, mich zu rechtfertigen.
Ja.
Also dieses Thema Unabhängigkeit, Flexibilität und finanzielle Perspektive. Schon das Gefühl, hey, ich will jetzt immer meine Ideen mal, dass sie auch in meine Kasse zurückspielen. Und das ist irgendwie, dass ich uns was aufbauen kann. Und das stand. Zack, wusste ich, scheiße, ich werde niemals angestellt wieder sein können. Das kriege ich ja niemals als Angestellte. Und muss ich in die Selbstständigkeit gehen. Und am Ende des Tages liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ich habe eine Woche später einen Anruf bekommen von einer ehemaligen Kollegin, mit der ich auch ganz lange gearbeitet habe bei dem alten Arbeitgeber. Die ist auch raus.
Ja.
Und die ist bei einem Hamburger Unternehmer, hat dann gestartet, ganz kleines Team, und kannte mich ja gut. Wir haben 12 Jahre zusammen im Team gearbeitet. Und die haben mich angerufen und meinten, erstmal, ne, wie es dir geht und wie es aussieht. Und dann habe ich denen das erzählt. Ich so, Leute, ich brauche die drei Punkte. Ich weiß, ob jetzt. Ich werde jetzt kündigen müssen, ein Stück weit, weil ich zu dem Zeitpunkt war ich ja noch in Elternzeit im Arbeitsverhältnis.
Wie viel hattest du eingereicht?
Also, ich hatte, glaube ich, ein Jahr eingereicht.
Okay. Mhm.
Aber ich glaube, ich wusste beim Einreichen schon, dass ich nicht zurückkommen kann. Weil ich kann nicht eine Firma ändern und ich kann auch nicht bewerten, wie das die Geschäftsführung ist. Und das ist auch gar nicht, das wäre auch vermessen. Das ist deren Firma. Aber ich habe gespürt, ich passe da nicht mehr ins Konstrukt. Und ich glaube, dann waren auch alle nicht mehr 100% zufrieden. Also wusste ich, ich muss mich ändern. Und das habe ich denen noch erzählt und meinte, ich brauche die drei Attribute. Ich muss dann da kündigen und oje, und ich muss was Neues finden. Und in dem Moment hat er gesagt, der Unternehmer, weißt du was, ich verspreche dir, die drei Punkte kriegst du bei mir, aber kannst du Teilzeit mit ins Team kommen? Wir haben ein Projekt und ich hätte dich gerne dabei. Und das mache ich seitdem auf 25 Stunden. Ist auch ein bisschen Thema wieder die finanzielle Sicherheit.
Ja.
Ist bei mir wichtig, ist ein Teil von mir. Und es ist mehr als nur Job who pays the rent. Es ist wirklich ein total tolles Team und ich arbeite im Großen und Ganzen tatsächlich so, wie er es mir versprochen hat, flexibel und unabhängig. Und ich glaube auch mit einer finanziellen Perspektive, und das wird sich aber alles auch erstmal entwickeln dürfen, aber habe schnell gemerkt, ich habe einfach wieder Lust, kreativ zu sein. Und ich war ganz lange in meiner alten Position erstmal für die Kindertextilien im Produktmanagement tätig, und es war einfach immer mein Bereich. Und dann kam eine Idee und dann habe ich eine Kindermarke gegründet.
Ja, von der wollen wir jetzt mal ein bisschen mehr erfahren.
Ich gründe gerade, sagen Sie so, wir sind in den ersten Schritten gerade. Die Produkte sind fertig. Die Kindermarke ist angemeldet, sie ist da, sie heißt Superbirds, ein bisschen angelehnt an den englischen, also an das englische Wort für Vogel, also der Bird, aber umgangssprachlich dänisch geschrieben. Jeder muss 5-mal hingucken, um das nachschreiben zu können. Das Risiko sind wir aber bewusst eingegangen, weil das der Spitzname ist, den meine Eltern sich untereinander geben und auch im Ehering eingraviert ist. Sie nennen sich untereinander Bird und für mich passt es gut. Ich hatte vorher ein bisschen geschaut und im DPMA wurde relativ schnell sichtbar, wo große Konzerne, welche Marken blocken und auch Verfahren einleiten, und ich habe gedacht, nee, ich lasse das alles. Ich will was, wo ich überhaupt nicht angreifbar bin, wo ich ganz persönlich emotional eine Verbindung zu habe, und daraus wurde Superbirds. Und Superbirds begleitet wieder Kinder. Deswegen sage ich auch, ich bin total dankbar für unseren Weg, weil auch unsere Tochter mir ganz, ganz viel gezeigt hat. Und Superbirds ist eine Marke, die ganz direkt mit Kindern kommuniziert, die Kinder analoge Kreativität schenken soll, die ihnen sie inspirieren soll für neue Lebensbereiche. Meine Kinder zeigen mir wirklich jeden Tag, und ich habe 3 Nichten on top, ich sehe es und bekomme es mit, Kinder lernen, entdecken, erleben die Welt und wollen eigentlich dabei kreativ sein. Und im Moment beobachten wir, es ist so voll. Der Tag ist bei den Kindern auch schon teilweise so voll und es wird immer digitaler. Ich habe nichts gegen Digitalisierung, das ist ein Teil von unserem Leben, aber ich kann, weil ich es auch sehe, was es bei jungen Kindern macht. Ich versuche zumindest, das nach hinten zu pushen und zumindest ein analoges Produkt ihnen zur Auswahl zu geben. Und das möchte ich eigentlich allen Kindern bieten. Und wir starten mit 3 Büchern im Jahr 2025. Das ist unser Launch quasi. Wir starten mit Buch 1. Das sind in der Welt der Lebensmittel. Wir haben beobachtet, dass immer mehr Mamis und Momfluencer bei Instagram gefragt wurden, kannst du mal bitte dich filmen, wie du Snackboxen, Schulboxen. Ja. Wir brauchen Inspiration, wir haben keine Ahnung, die kommen halb voll wieder zurück von unseren Kindern, da ist null Motivation dabei, wir brauchen Inspiration. Und dann war es so ein bisschen, hey, wir verbinden jetzt 1:1 und wir machen ganz viele Schulbox-Inspirationen, aber für Kinder. Natürlich können sich Eltern daran auch inspirieren sich inspirieren, aber es ist in der Bildsprache, in der ganzen Kommunikation an Kinder gerichtet, geschüttelt jetzt ungefähr ab 5-6 Jahren, ab der Schule.
Ja.
Unsere 4-Jährige aus der Kita liebt es trotzdem und geht da auch schon rein. Wir haben mit dem ersten Buch gesagt, wir wollen Lebensmittel mit Freude und Spaß und bunt übermitteln. Was gibt es überhaupt für Lebensmittel? Und gibt es überhaupt Saisons? Warum gibt es eigentlich Erdbeeren im Winter im Supermarkt? Die wachsen damit auf. Stimmt. Das ist Normales. Wir wollen aber nicht mit so einem erhobenen Zeigefinger, typisch erwachsen, den Kindern was erklären. Also haben wir die Charaktere entwickelt, die Superkids. Kinder mit Umhang, mit Superkräften, so wie alle Kinder da draußen meiner Meinung nach wirklich super Powerkräfte haben. Und diese Superkids übermitteln Fun Facts. Auch warum, hey, schnapp dir mal die Erdbeeren im Frühling und im Sommer, weil die sind im Zweifelsfall aus dem alten Land oder wo auch immer du in Deutschland wohnst, irgendwo regional. Und lass mal die im Winter liegen. Und das sind überall in diesen Büchern stehen Fun Facts drin und vor allen Dingen im ersten. Und die Kinder sehen also von Montag bis Freitag, Probesaison immer 4 Schulwochen sind abgedeckt, im Mix-and-Match-Charakter. Wir haben noch Gesamtübersichten. Niemand soll das Gefühl haben, oh Gott, so vielseitig soll eine Schule oder Snackbox sein. Nein, auf gar keinen Fall. Sind unsere auch nicht. Aber es ist ein bisschen dieses Ziel zu sagen, schnapp dir einen Stift, das Kind kreuzt an, worauf es Lust hat, was es erkennen will, entdecken will. Schreibt es Freitagabend auf die Einkaufsliste und geht Samstag doch gemeinsam auf den Markt. Und im Best Case hilft es auch noch morgens ein bisschen die Schulbox mit vorzubereiten. Meine mittlere Nichte zum Beispiel möchte selber ihre Schulbox machen.
Mega.
Ja, meine noch nicht. Meine sind noch so ein bisschen, aber meine Kinder wollen zum Beispiel, wir haben Rezepte drin für zum Beispiel für ein Porridge, für ein Bircher Müsli. Das wollen die vorbereiten. Ja. Also die wollen an diese Themen rangeführt werden, aber auf kindliche Art und Weise. Und das haben wir versuchen wir mit den Büchern, und ich glaube, wir haben es auch geschafft. Das erste Buch sind diese Inspirationen mit über 140 Zutaten für die Schulboxen. Buch 2 sind dann Back- und Kochrezepte für diese Zutaten, um Brücken zu schlagen. Das heißt, am Anfang geht es ums Kennenlernen mit Lebensmitteln. Buch 2 ist dann wirklich, wie verarbeite ich? Wir machen auch kein Schwarz-Weiß. Es darf auch mal Zucker sein. Aber hey, mach doch beispielsweise die Schokocrossis selber mit weniger Zucker. Nimm zuckerfreie Cornflakes, mach Zartbitterschokolade drauf, lass es aushärten und es ist eine ganz andere Komponente als gekaufte Industriezuckerartikel. Ja. Und das ist so mit Spaß und Freude, die Kinder Schritt für Schritt zu begleiten. Und wenn man eine Eierschale reinfällt, nimm sie raus. Und wenn das Mehl umgekippt wird, dann schieb es zusammen. Unsere Superkids motivieren die Kinder einfach weiterzumachen. So ein bisschen der Montessori-Gedanke. Entdecken, lernen und gar nicht Fehler machen im Sinne von, das ist ein Fehler, sondern hey, geht mal was daneben, dann mach weiter. Ja. Erlebt die Welt. Und Buch 3 kommt zum November raus. Da geht es um ein ganz anderes Thema. Da gibt es ganz, ganz tolle Bastelprojekte zum Verschenken. Geschenke selber machen und nicht kaufen. Dass Kinder so kreative Projekte wiederbekommen, zu sagen, hey, ich gucke mir was an und zwar gefiltert. Wir Mamis, Papis, wir haben Pinterest. In Massen lassen wir uns inspirieren. Wir müssen selber filtern, aber es ist ja auch eine erschreckende Auswahl. Also man muss ja erst mal schaffen zu filtern und dann verliert man sich auch manchmal in der Auswahl. Und wir haben gesagt, hey, wir machen einfach das Pinterest für Kinder analog und gefiltert. Zack, haben die Kinder 22 Ideen zum Verschenken fürs ganze Jahr, können sich damit beschäftigen. Und können, ich habe es früher als Kind geliebt, in der Weihnachtszeit hatte ich einen Zettel an meiner Kinderzimmertür, Weihnachtszimmer, keiner darf rein. Und sonst kamen immer alle rein, wir waren eine fünfköpfige Familie, jeder kam immer rein. Und in dieser Zeit kam niemand rein. Und ich habe einfach es geliebt zu basteln und ich habe es geliebt, Geschenke zu basteln. Und ich schwöre es, wir haben so viele dieser Geschenke sind bei meinen Eltern noch. Lesezeichen, die sie noch benutzen, die ich gebastelt habe, mit Fotos ausgeschnitten und so einer Folie drüber oder aus Perlen. Und es sind so emotionale und nachhaltige Geschenke. Und das eine ist das Thema, selber was gestalten und mit den Händen formen. Und das andere ist einfach, irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, das Geld ausgeben ist so schnell gemacht. Ja. Jeder hat irgendwie ein Konto bei einem der Führenden und es ist so schnell. Du hast so schnell was und du hast so einen Verbrauch und so eine Masse. Und den Kindern einfach mal wieder so analoge Kreativität zu schenken.
Analoge Kreativität, da genau, ist es. Ich finde die Idee großartig.
Schön.
Mich würde noch ein bisschen interessieren, wie du, also du hast damit sozusagen vor 2 Jahren schon so angefangen mit diesem Gedanken, hast das Ganze sozusagen aufgebaut. Jetzt hast du mehrmals gesagt, wir. Wer ist denn wir?
Wir,
hast du ein Team?
Ich liebe es einfach, im Team zu arbeiten. An sich, Superbirds habe ich gegründet und gehe auch mit meinem eigenen Risiko und Eigenkapital da rein. Das ist quasi an sich eine Ich-Geschichte. Aber ich habe einfach tolle Menschen um mich herum. Mein Mann, der nonstop mein Sparring-Partner ist und ich würde sagen, überproportional viele Gespräche abends im Bett drehen sich immer um das Projekt, der den ganzen Online-Shopify-Shop eingerichtet hat, das ganze Setup da macht, sich da reinfuchst, Konten anlegt, der unterstützt, ohne dass, also einfach, weil er unterstützt.
Ja.
Mein Bruder, der zwar nicht in Hamburg ist, sondern in Salzburg und super eingebunden ist, aber der selber 3 Kinder hat und super erfolgreich im Job ist, viel weiß, der immer mein Sparring-Partner ist für, sag mal, denke ich hier an alles, was würdest du, und sich immer die Extrameile nimmt. Meine Schwester, meine Mami, mein Papi, die, wenn ich wie diese Woche auf einmal das Glück habe, ganz viele Termine mit Superbirds zu haben, was so schön ist, aber natürlich auch noch unsere Mäuse da sind, die unterstützen, die Mäuse begleiten, ohne dass wir eine Fremdbetreuung haben, die immer da sind für ein offenes Ohr. Meine Illustratorin, auch eine Mama, die eigentlich ganz woanders beruflich gestartet ist, aber so gerne kreativ sich verändern möchte und beruflich Grafikerin als quasi Weiterentwicklung einfach sich das aufbauen möchte, die auch jede extra Meile mitdreht und das ist so bei einem ersten Projekt, die alles handillustriert, die so sehr die Bildsprache getroffen hat, die ich mir vorgestellt habe und flexibel war. Es ist schon irgendwie ein Wir-Gefühl. Ich habe eine ganz tolle Frau kennengelernt durch ein anderes Produkt und Projekt, die auf einmal mich vernetzt mit tollen anderen Mamis und Frauen, ein Netzwerk mir bietet und mir eine Chance gibt. Es sind überall gefühlt immer dieses Gefühl von Team.
Ja, verstehe.
Ich bin nicht alleine. Ich muss zwar irgendwo ein Stück weit Entscheidungen treffen, aber ich habe nie das Gefühl, ich bin auf der Reise alleine.
Richtig schön.
Ja.
Du bist an einem ganz, ganz besonderen magischen Punkt auf deiner Reise. Das ist eine richtig spannende Situation, die du da gerade erlebst. Und jetzt hast du gerade deinen Launch hinter dir quasi. Wenn man sich jetzt mal das Ganze angucken möchte, findet man euch ja bestimmt sowohl auf Social Media als auch auf der eigenen Website. Ich glaube, das musst du einmal sagen und ich werde es auch nochmal verlinken in den Shownotes aufgrund der Schreibweise.
Ich weiß schon, wie viele unterschiedliche Varianten ich bekommen habe. Es ist die Marke Superbirds. Sie wird geschrieben S-U-P-E-R, wie super. Und einem Wort, dann kommt das B, ein O, ein E, ein R, ein D, T, H, S. Und jeder im Markenmanagement sagt, was hat sie sich nur dabei gedacht? Aber es ist genau richtig. Es ist genauso, wie ich immer gehofft habe, hoffentlich wache ich nicht morgens irgendwann auf und sage mir, shit, dass ich meine Kinder so und so genannt habe und mag ich die Namen noch in 5 Jahren? Was nie passiert ist, ich liebe die Namen noch und ich liebe bis heute den Namen Superbirds. Und ja, ich erkläre es lieber 3-mal mehr, weil ich bin immer damit aufgewachsen, wie meine Eltern sich Bird nennen.
Ja,
und da ist so viel raus entstanden. Und das super passte zu meinen super Kids und super Powerkräften. Ja. Und es ist total rund. Und wir sind bei Instagram, um vor allen Dingen diese Produkte auch so ein bisschen über Storytelling vorzustellen, dass Mamis, Papis das sehen und ein Gefühl dafür bekommen. Vielleicht auch mal einen kleinen Eindruck bekommen, weil wir interagieren natürlich ganz doll mit unseren Kindern. Die zeigen uns jeden Tag, hey, ist das Produkt gut oder ist das Produkt nicht gut? Kann ich mich noch verbessern? Mache ich vielleicht irgendwo einen Gedankenfehler? Es ist also ganz viel ein Stück weit Customer Experience bei uns selber zu Hause. Das wollen wir übermitteln über den Instagram-Kanal. Fange aber auch gerade erst damit an. Ich habe in meinem Leben noch nie privat einen Post gemacht. Ich musste erst mal bei ChatGPT einen Prompt setzen. Wie mache ich ein Reel? Wie poste ich Fotos, dass es ein Karussell wird?
Yeah.
Ich habe bei null angefangen wieder und ein professioneller Content Creator würde jetzt vielleicht auch sagen, oh, Kiki. Aber Leute, es ist Step by Step. Ich komme aus dem Produktmanagement, da fühle ich mich richtig wohl. Das Setup habe ich, glaube ich, auch extrem gut jetzt hinbekommen. Die Produkte sind da, wir sind startklar und auf einmal kommen Vertrieb, Marketing, Social Media dazu. Es ist Also es ist genauso wie bei meinen Kindern. Ich lerne jeden Tag gerade was Neues und es ist teilweise ein Berg. Aber auch da wieder durch dieses Thema Netzwerk. Ich habe Kita-Mamis, die ich einfach darauf einspreche, wo ich weiß, die sind in dem Bereich. Ich kann, man muss einfach raus. Man muss sich, glaube ich, auch trauen, ein Stück weit mal Hilfe einzufordern oder einen Ratschlag zu sagen, können wir einen Kaffee trinken gehen? Ja. Ich lerne gerade jeden Tag so viel. Und Instagram ist da sicherlich ein Schritt. Und der Online-Shop, dank meines Mannes, ist großartig geworden. Das Setup mit dem Lager ist da. Es ist auch www.superbirds.de. Nicht wundern, wir haben in der Marke per se das dänische O mit dem Strich, ja. Müssen es aber in OE umwandeln, um im URL da auf einen vernünftigen Nenner zu kommen. Genau, aber wir sind online.
Aber du arbeitest trotzdem 25 Stunden in dem anderen Job?
Ja.
Hast du genug Zeit dafür? Oder,
ja, also ich habe, was ich schaffe ist, ich kann total in Tunnel. Ist genauso wie bei meiner Tochter. Die ist, schafft manchmal so einen Tunnel und genau das habe ich auch. Wenn ich irgendwo, ich bin super effizient im Arbeiten.
Ja.
Ich habe ein enormes Tempo mit hoher Konzentration. Ich glaube, deswegen bin ich auch manchmal abends so kaputt und zack ist um 20 Uhr der Tag auch irgendwie schlafend vorbei. aber ich schaffe das beides und wenn ich im Büro bin und wenn ich meinen Teilzeitjob habe, dann ist all in für den. Und da ist auch volle Konzentration. Heißt nicht, dass wenn ich nicht eine Nachricht bekomme oder eine Mail bekomme, dann kann ich auch darauf parallel antworten. Da ist diese Vertrauensbasis, da ist diese Flexibilität. Und da ist nicht wie vor 30 Jahren irgendwie eine Kontrolle.
Ja.
Das hat sich schon stark verändert und mein Chef ist da einfach auch super. Und der Nachmittag, der Abend, je nachdem, wann die Kinder im Bett sind, zack, kommt Superbirds. Das ist auch gerade intensiv und das sollte auch nicht dauerhaft die Lösung sein. Mhm. Aber auch da wieder ist jetzt gerade die Phase, haben wir uns darauf eingestellt, mein Mann ist mit dabei und wir haben gesagt, das machen wir jetzt. Und dann wird es auch mal bis 23.30 Uhr der Laptop aufgeklappt.
Ja, ich finde es super spannend. Also vielen Dank, dass du uns da so viele Einblicke gegeben hast, sowohl in dieses so private Thema mit deinen Kindern, mit deinem Kind, mit deiner erstgeborenen Tochter, als auch in diese ganze Phase des, auch selber für sich herausfinden, wie möchte ich eigentlich mittlerweile arbeiten, weil du hast gesagt, du hast da 12 Jahre in dem vorherigen Job gearbeitet und da war man einfach auch ein anderer Mensch, da war man in einer anderen Lebenssituation und dieses Vision Board zu machen, sich diese drei Attribute für sich selber rauszusuchen und zu sagen, danach gehe ich jetzt und dann auch diese Entscheidung zu fällen, gerade wenn man eigentlich so finanziell nach Sicherheit Seeked, hätte ich fast gesagt. Also ganz, ganz spannend. In dieser Folge ist ganz viel für alle mit drin. Du hast mir was mitgebracht, das werde ich jetzt gleich auspacken. Und solange verabschiede ich mich von allen, die zuhören. Verlinke alles in den Shownotes, damit man dich findet. Ich bin gespannt, ob auch vielleicht der eine oder andere mit dem Thema Hochsensibilität nochmal auf dich zukommt und da vielleicht Hilfe braucht, weil auch da finde ich es total wichtig, auf der einen Seite zu sagen, was für tolle Dinge daraus auch entstehen können, was für tolle Menschen, kleine Menschen das sind und werden können, aber eben auch, wie anstrengend das für Mama und Papa sein kann und dass diese Eltern sich auch gesehen fühlen. Danke, dass du das mitgeteilt hast.
Danke dir.
Wenn ihr auch eine besondere Geschichte zu erzählen habt, es ein bestimmtes Thema gibt, das euch beschäftigt oder jemanden kennt, der bereit ist, seine eigene Geschichte zu teilen, dann meldet euch doch bei Instagram unter echtemamas.ehrlichgesagt. Und dann könnt ihr da direkt auch mal folgen. Abonniert bitte, bitte unseren Podcast. Wir sehen an den Zahlen, dass es mehr Hörer als Abonnenten gibt. Also unbedingt die Abo-Glocke klicken, kostet auch gar nichts und den Podcast unbedingt mal bewerten. Ihr könnt mittlerweile auch Kommentare unter die einzelnen Folgen schreiben. Wir freuen uns über alles, was wir hören und lesen von euch. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, eure Nora.